Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nr. 97. Wir nähern uns der 100, Nicky Boy. Und es war wieder eine Urlaubsedition. Nicky Boy saß wieder im Auto in Italien am Gardasee, glaube ich. Und wir haben nochmal
Lago Maggiore.
Haben nochmal über Frankfurt gesprochen. Jetzt über den richtigen Sport, der Profi-Männer, was da los war. Natürlich auch nochmal über Patrick Lange, der für viel Diskussionsstoff gesorgt hat beim Ironman Frankfurt. Nicht nur der Stinkefinger, sondern auch die Ibuprofen. Das mussten wir natürlich auch nochmal ausgehen. Die Trennung von seinem Trainer Björn Geßmann kurz vor Hawaii. Auch das natürlich ein ganz, ganz wichtiges Topic, was wir besprochen haben. Und dann mussten wir aber auch nochmal einen Ausblick geben auf das Rennen, was jetzt am Sonntag ansteht. Der Ironman 70.3 Zell am See mit absoluter Top-Besetzung, sowohl bei den Frauen. Caro Pohle, die letztes Wochenende ganz souverän in Tallinn 70.3 Europameisterin geworden ist. Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Trifft auf Daniela Bleimel, Lena Meissner und viele andere Starke, auch international besetzt. Und bei den Männern sind von den Young Guns eigentlich nahezu alle am Start, außer Frick Funk, Rico Bogen und dem Mann, der letztes Wochenende in Tallinn Zweiter geworden ist, Leo Arnold. Auch hier nochmal ein Kompliment. Das haben wir dann natürlich auch nochmal besprochen. Ansonsten, Nicky Boy, gab's nix, oder? Habe ich es zusammengefasst?
Nee, du hast alles gut zusammengefasst. Zell am See hast du die Rennbesprechung jetzt schon fast vorweggenommen. Kann man das dann hier weggelassen? Nein, natürlich haben wir noch ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Aber ja, ganz ausführlich ging es nochmal natürlich über den Ironman Frankfurt. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht mehr hier groß rum im Intro. Oh, eine Frage habe ich noch. Ist mir gerade eingefallen, das wollte ich dich eigentlich noch am Anfang des Podcasts fragen. Das machen wir jetzt einfach im Intro, dann wird es doch länger. Hast du eigentlich dein Fahrrad schon geputzt nach dem Ironman Frankfurt? Ah ja, musstest du wahrscheinlich, weil du das Flo zurückgegeben hast.
Nee, das ist ja meins. Ich habe es ja gekauft. Das ist meins.
Ah.
Ich habe es aber tatsächlich, ich hab die Scheibe geputzt, weil die muss ich Basti zurückgeben. Ansonsten, shame on me, habe ich es tatsächlich noch nicht geputzt.
Ich nämlich auch nicht.
Shit, echt.
Also, was ich gemacht habe, ist die Kette einmal sauber gemacht, damit da nichts rostet und sonst was. Also, aber ja, sonst...
Das habe ich auch gemacht.
Leider auch noch nicht. Das wollte ich nochmal kurz mit dir besprechen. Aber jetzt mit diesem Statement rein in die Werbung und danach ab in den Podcast.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach dreimal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, das hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die vorhaben, in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn. Und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast, sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10 CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein, alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil ja, ich sag's euch, wie es ist. Das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die, die in Frankfurt starten, die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren. Da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen, denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht, fühlt sich nicht so hart an, wie
Nils,
sich
du
für Hawaii
solltest im
anmelden.
Marketing arbeiten, also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Und da sind wir im Triathlon-Chat, der versprochene Race Recap Podcast zum Ironman Frankfurt, was wir letzte Woche ausgelassen haben, über die Profis zu reden, weil wir nur über unsere Rennen gesprochen haben, Nils. Ganz ausführlich das Feedback zu deinem und meinem Rennen.
Also ich habe nur, hab nur über die Loser gesprochen.
Du hast nur. Ja, ich habe noch ganz viele Kommentare bekommen. Dass es so nicht geht und du das noch zu Ende bringen musst und die Leute so viel Bock hatten und das so geil fanden, die Podcasts, wo dann über Training geredet wurde und was wieder trainiert wurde und wie und wo überzogen und wo du dann das gemacht hast, was du immer sagst und wo du auch nicht das gemacht hast, was du immer sagst. Das fanden die Leute sehr gut und haben gesagt, so kannst du deine Karriere nicht beenden, Nils. Du musst nochmal einen Langdistanzfinish machen. Du hast ganz klar gesagt, du machst keinen Langdistanzfinish mehr, sondern nur einen Mitteldistanzfinish.
Habe ich das so klar gesagt?
Also Langdistanz hast du eigentlich gesagt, so willst du nicht mehr machen.
Ja, das ist ja wirklich krass. Also ich lehne mich jetzt auch nicht aus dem Fenster und sage, ich mache noch eine. Aber das ist schon wirklich krass, was dieser Sport für einen Suchtfaktor hat. Und gerade auch wirklich dieses, gerade auch dieses Abenteuer Langdistanz. Also Failure ist ja immer schwer zu akzeptieren. Und das Krasse ist ja wirklich so, 2 Tage später geht's dann ja im Kopf los. Ich meine, das haben wir ja letzte Woche auch schon besprochen. Woran hat es gelegen? Und dann überlegst du, wenn ich jetzt einfach so ein konstantes Grundrauschen habe, was den Long Run anbelangt und was dann so das Krafttraining anbelangt, das, was du halt nicht gemacht hast. Und wäre das dann anders ausgegangen? Und na klar, klappt das alles nicht so. Und das ist schon wirklich krass, wie, also es ist so, ich habe da gestern mit Flo auch drüber geredet, da habe ich dann natürlich auch mit den Tuesday Boys irgendwie so kurzes Race Recap und die dann auch so meinten, naja, ey, du würdest keinem deiner Athleten raten, nach 6 Wochen Training zu sagen, starte das Ding. Aber Flo hat das eigentlich ganz gut formuliert, der hat halt gesagt, das ist echt so ein Sport, wenn du dich halt anmeldest und dann startest du, dann vereinnahmt dich das so total und dann gibt es auch nichts anderes und du realisierst das auch gar nicht, wie sich alles nur um das Ganze dreht. Wenn du dann aber wieder raus bist, spuckt dich das Ganze ganz genauso auch wieder aus. Also das ist jetzt, glaube ich, das, was du jetzt auch so ein bisschen gemerkt hast. Du bist jetzt immer noch in Bella Italia, bist einmal laufen gegangen und das macht schon Spaß, irgendwie nachmittags um 15 Uhr sein erstes Aperölchen zu trinken und sich keine Gedanken darüber zu machen, dass man ja vielleicht noch schwimmen sollte, Radfahren sollte oder laufen sollte. Also das ist wirklich so an oder aus und es ist aber in der Tat natürlich so, dass du natürlich schon im Kopf überlegst, so Alter, boah, irgendwie hat das schon Bock gemacht und da jetzt so aufzuhören, aber es ist halt tatsächlich einfach sehr, sehr vereinnahmend und das habe ich, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt, ich starte ja auch in 10 Tagen bei Bocky's Beast, das war ja mehr oder weniger von Anfang an auch klar, dass ich da starten werde. Also ein Triathlon mache ich auf jeden Fall weiter und das macht auch Bock und ich bin auch schon wieder fit. Also ich habe schon eine gute Bahneinheit absolviert, ich kann schon wieder laufen. Das ist das, was mich am meisten freut. Bin tatsächlich gestern mit Basti schön in der Hitze hier Intervalle gerannt und das waren die schnellsten Intervalle, die ich in den letzten Jahren gerannt bin. Also das ging schon wieder und auch schon 2-mal auf dem Rad gesessen. Ich muss halt mal wieder ins Wasser und ich muss, glaube ich, auch mal Krafttraining machen, aber es ist ja nur eine Halbdistanz.
Ich sehe schon dann Recap der Halbdistanz. Ah, ich hätte mal Krafttraining und mehr schwimmen sollen.
Ja, das Problem ist, wenn ich es jetzt mache, dann haut es mich ja so um, dass ich mich 10 Tage lang nicht bewegen kann.
Im Winter musst du damit starten mit dem Krafttraining jetzt. Aber was du eben noch gesagt hast, ich habe gerade auch gedacht, ja, man vergisst auch so schnell das, was wirklich schlimm war und was gar keinen Spaß gemacht hat. Also bei mir die letzten 20 Kilometer, das ist auch so, wo ich dachte, boah, nie wieder mache ich das. Und währenddessen war das einfach so, boah, nee, nie wieder Langdistanz und so, das ist richtig schlimm. Und dann jetzt knapp 2 Wochen oder etwas weniger als 2 Wochen danach, Ja, fast 2 Wochen.
Ja.
Und dann denkst du so, ah, oh, das, was richtig schlimm war, das ist noch so leicht da, aber die geilen Momente, die sind noch, richtig präsent. Und das ist, glaube ich, auch das Gefährliche, dass du dann sagst, ah, war das jetzt wirklich so schlimm? Und zack, bist du wieder, ehe du dich versiehst, bist du wieder angemeldet und dann passiert wieder das, was du gerade geschrieben hast, bist du wieder in diesem Sog alles oder nichts, was dich dann so reinzieht. Und das habe ich ja auch dieses Jahr gemerkt, sobald du auch dann dieses raus, wie jetzt bei mir, wo du sagst, okay, ich war jetzt 2-mal laufen sogar schon, gehst morgens irgendwie 5, 6, 7 Kilometer locker laufen, frühstückst und dann um 15 Uhr nach Mittagessen bestellst du dir deinen ersten Aperol, anstatt zu überlegen, wann du noch die nächste Session machst. Das ist natürlich, das hat auch sehr seinen Reiz und ist super geil, aber das ist so, ja, da bist du schneller auf einmal wieder in dem Vereinnahmenden drin, als du gucken kannst, weil du die geilen Sachen auch noch so im Kopf hast und dann wird das andere auch wieder ausgeblendet so ein bisschen, ne?
Voll.
Das ist schon krass, aber Thema Krafttraining, was ich auch gemerkt habe, ich war wie gesagt 2-mal laufen und gestern hatten wir so einen ganzen Tag so ein Stand-Up-Paddleboard, so ein SUP, da bin ich dann 3-mal mit auf dem Wasser gewesen, 2-mal so eine halbe Stunde und 1-mal irgendwie eine gute Stunde. Und ja, natürlich nicht so irgendwie ein bisschen rausgepaddelt und dann draußen draufgesetzt und rumgeguckt, sondern man ist ja Sportler und paddelt dann auch die ganze Zeit, oh, jetzt fahre ich da hin und dann da hin und dann da hin und jetzt gebe ich mal ein bisschen Gas. Und heute Morgen mich aufgewacht und dachte, ich hätte mich verlegen irgendwie ein bisschen, aber ich habe einfach Muskelkater im ganzen Rücken von diesem Stand-Up-Paddeln.
Ja, ist auch gut. Wie war das Wasser? War es flach oder war es ein bisschen wellig? Weil das finde ich ist ja
so ein bisschen wellig und auch Wind.
Ja, da muss man schon, das muss man auch ein bisschen können. Also das wird ja immer so belächelt, aber wenn du halt echt ein bisschen Welle hast, dann ist das schon so, es ist dann echt kappelig, hängt natürlich immer ganz stark vom Board ab. Aber
ja, ich hatte so ein richtig breites, das war okay. Aber du merkst, krass, das ist halt wie, als wenn du irgendwie dann in Summe, wenn ich 2 Stunden gepaddelt, 2 Stunden auf dem Airex-Kissen stehst.
Ja,
also
ist
eigentlich
heftig.
Ist es auch ganz geil für einen Triathleten.
Voll,
weil Core-Muskulatur und Fußmuskulatur trainierst du ohne Ende, was richtig geil ist fürs Laufen eigentlich. Also
total.
Das ist so ein gutes Ding eigentlich, das müsste man viel häufiger machen.
Ja, aber man kann halt auch schön durch die Alster und dann halt immer von Bar zu Bar oder von Eiscafé zu Eiscafé. Ich sag dir, das macht auch Spaß. Da kannst du inzwischen durch auch mal die Füße so ein bisschen erholen und so. Das ist schon ganz gut. Aber komm, ehe wir uns in Belanglosigkeiten verlieren, weil das ist wirklich etwas, was mir noch am Herzen liegt, weil das Profirennen, das halt noch nach. Also das halt bei mir natürlich auch nach, weil ich bei den Männern 2 Athleten am Start hatte, die ich betreue. Jonas und Fabian. Dann natürlich das Ding von Blumi und das ist wirklich etwas, was ich krass finde. Ich meine, letztendlich kann man so ein bisschen Parallelen ziehen. Du erinnerst dich darum, dass ich immer gesagt habe, dass die Norweger so trainieren wie die DTU-Athleten in den 90er und frühen 2000er Jahre. Das ist halt einfach schwellenbasiert und extrem volumenbasiertes Training ist. Blumi hat, ich meine, auch in irgendeinem Podcast nach Paris gesagt, dass er glaubt, dass sie zu umfangreich trainiert haben für die Olympischen Spiele, also dass das Volumen halt
und zu wenig Speed gemacht haben. Also diese ganz schnellen, High-End, spritzigen Sachen halt, wo man auch eigentlich genau das Gegenteil, wo wir noch gesagt hatten, so ja, liegt das vielleicht auch daran, dass er doch ein paar Kilo mehr hatte als irgendwie einen Yi oder sonst was. Aber er hat das jetzt dann darauf bezogen in diesem Podcast, dass sie da sehr wenig von gemacht haben und vielleicht doch ein bisschen zu viel Volumen. Wobei ich, also das fand ich auch ganz interessant, sorry, wenn ich da jetzt so reingehe, aber so dieses Thema, wo dann gesagt haben, nach dem Ironman, oh, wo sind jetzt die sagen, er hatte Gewichtsprobleme oder so, ne? Also auf Englisch waren die Kommentare, also da gab es dann wahrscheinlich in anderen Podcasts auch viel, dass darüber gesprochen wurde. Aber ich sehe es halt immer noch so, für die Langdistanz ist so ein Körper von Blumenfeld natürlich viel, viel geiler und robuster als so ein Alex Yi, der auf der Langdistanz wahrscheinlich viel mehr Probleme haben wird. Gutes Beispiel ist da immer, was ich damals so sehe, ist für mich Michi Rählert gewesen damals, der alles auf der 70-3-Distanz rasiert hat, aber auf der Langdistanz nie ein vernünftiges Rennen ins Ziel gekriegt hat und da sein Potenzial nie abrufen konnte, weil der natürlich eher so Alex Yis Statur hatte immer. Und das fand ich auch nochmal ganz faszinierend, weil du jetzt ja wahrscheinlich darauf kommen willst, bei dir mit Olympia und Langdistanz, dass das Training dafür, dass es trotzdem irgendwie geklappt hat, obwohl er Kurzdistanztraining gemacht hat, so jetzt in Frankfurt da einen abzureißen. Aber ich glaube, dass, keine Ahnung, es gibt auch so Athletentypen und da sehe ich so dieses Blumi, der, guck ihn dir an, das hat einen Panzer, ne? Das ist einfach ein Panzer, der ist da in Frankfurt einfach durchgerollt. So, den kann nichts schocken.
Ja, ja, nee, aber genau, das war das, was ich halt ganz interessant finde, weswegen ich halt auch nochmal diese Parallele zum Volumen- und schwellenbasierten Training der DTU machen wollte. Und was da ja wirklich immer sehr auffällig war, dass tatsächlich die Kurzdistanzathleten, die dann direkt auf die Langdistanz gewechselt sind, dass die halt sehr, sehr gute Wettkämpfe gemacht haben, die, ich meine, alle, Thomas Hellriegel, Rainer Müller-Hörner, Lothar Leder, Ralf Eggert, Stefan Vukovic, der dann auch seinen ersten Ironman damals in Florida gewonnen hatte, Keule, Jan Raphael, auch aus dem DTU, dann, ich weiß nicht, welche Langdistanz das war, aber auch, ich glaube, es war sogar auch Florida, wo er dann auch gleich vorne mit dabei war. Also du hast halt einfach zig Beispiele aus den späten 90ern, frühen Mitte 2000ern, wo die Athleten aus dem Kurzdistanztraining gekommen sind und dann halt extrem gute Langdistanzen gemacht haben. Und je länger sie in der Langdistanzmaschinerie unterwegs waren, sind die Leistungen so gefühlt halt ein bisschen runtergegangen. Und ich finde es jetzt halt sehr auffällig, dass du halt einfach siehst, ich meine, das war jetzt ja nicht einfach nur, er hat jetzt nicht einfach nur Frankfurt gewonnen, sondern er hat halt einfach ein unfassbar souveränes Rennen gemacht. Das war halt einfach krass. Und gerade auch der Marathon, denn das muss man ja auch mal sagen, Frankfurt ist auch keine leichte Strecke. Ich meine, das müssen wir jetzt nicht aus unserer Sicht beurteilen. Profisport und Amateursport sind zehnfach verschiedene Paar Schuhe. Aber halt da im 3,30er Schnitt lang zu marschieren, jedes Mal wieder über die Brücken, diese eine Spirale da, wo du zwei Wendepunkte innerhalb von 100 Metern hast und immer jedes Mal wieder abbremsen musst. Klar, das sind die Jungs gewöhnt, das kennen die von den Kurzdistanzrennen, aber das ist halt einfach dann in der dritten, vierten Runde ab Kilometer 20 ist es halt dann doch nochmal wieder was komplett anderes. Und der ist halt einfach echt ein 3,30er Schnitt durchgerannt. Also klar, am Ende waren es dann irgendwie ein 3,31er oder 3,36er Schnitt. 2,32er Marathon, aber halt auch mit Toilettenpause und allem. Und das ist schon wirklich etwas, das ist schon krass. Und ich bin wirklich mal sehr gespannt. Ich meine, die Norweger, die werden sich das genau angucken. Olaf Alexander Bu wird sich das ganz genau angucken. Was haben wir jetzt gemacht? Was hat dazu geführt, dass wir so eine Leistung gebracht haben? Was halt auch sehr krass ist, dass er ja auch wieder überhaupt nicht getapert hat. Also da haben wir ja vorher auch drüber geredet, dass er wirklich, ich meine, sein Olympiastart im Team Relay war zwei Wochen davor. Und er hat halt einfach am Wochenende vor Frankfurt hat er innerhalb von 72 Stunden einen 27 Kilometer Lauf und einen 30 Kilometer Lauf gemacht und dazwischen eine 200 Kilometer Ausfahrt. Also das ist halt echt so, wo du so denkst, genau wie vor dem Sieg von Gustav Iden und seinem dritten Platz in Hawaii, wo sie am Sonntag ja noch den Long Run gemacht haben. Also das ist schon aus Trainersicht wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, wie diese Leistung zustande gekommen ist, mit welchem Training. Ich bin jetzt nicht derjenige, der dann da irgendwie das Strava-Profil von Christian Blumenfeld durchcheckt, aber wäre in dem Fall wirklich mal auch interessant, das zu machen, um halt einfach ganz genau zu sehen, wie hat er jetzt eigentlich trainiert. Und super spannend, also finde ich wirklich krass und war für mich, ehrlich gesagt, auch eine seiner besten Langdistanzrennen. Definitiv vergleichbar mit St. George oder dem dritten Platz auch auf Hawaii. Also wird super spannend sein zu sehen, was auf Hawaii passiert und allgemein das Niveau in Frankfurt. Ich habe mir auch nochmal den Podcast zum Teil angehört, weil nachher war es mir dann irgendwie ein bisschen zu viel Gejammer. Aber Triathlon Hour mit Sam Long, weil es mich halt einfach interessiert hat, wie er das Rennen schildert, weil er in der Radgruppe von Fabian und Jonas unterwegs war. Und das haben die beiden zum Beispiel auch berichtet, was echt auffällig ist, wie schlecht die US-Amerikaner technisch fahren. Also es waren jetzt natürlich schwere Bedingungen, aber die haben beide gesagt, die haben halt echt ihre Räder dermaßen um die Kurve getragen. So, das war halt wirklich einfach krass. Man weiß es und wir haben ja vorher auch darüber geredet, als wir über das Profirennen beim Ironman gesprochen haben und wo ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass die US-Amerikaner ein Faktor sein werden in dem Rennen. Und es ist immer wieder auffällig, dass die Jungs halt einfach in den USA, in ihrem eigenen Land, Weltklasse-Leistung bringen. Und sobald sie nach Europa kommen, kriegen sie halt irgendwie keinen Fuß vor den anderen. So. Und das ist ja nicht nur, das ist jetzt nicht nur die US-Amerikaner, auch Braden Curry, der halt auch irgendwie, klar, das lag dann an seinem Startnummernband, was er nicht umhatte. Und dann hat er eine ungerechtfertigte Zeitstrafe bekommen, wo du halt auch so denkst, ey Leute, macht euch halt einfach mit den Regeln vertraut, die in dem Land herrschen und perform oder perform nicht. Aber das ist, also die liefern ja auch nicht das ab, was sie halt schon auf Hawaii gezeigt haben, was sie schon in Nizza gezeigt haben bei den Weltmeisterschaftsrennen oder vor allem, was sie halt zu Hause zeigen. Das ist ja halt so das Krasse daran. Und das war schon wirklich ein Niveau. ich meine, vorher hat man ganz klar gedacht, irgendwie so 13., 14., 15. Platz, das wird dann reichen, um die Hawaii-Quali zu holen. Und wenn du unter 8 Stunden machst, dann bist du schon 57, 755, dann müsstest du eigentlich im Bereich der Quali-Slots sein. Aber weit, weit gefehlt. Also das war ja wirklich so ein krasses Niveau in Frankfurt, dass du dich dann halt auch fragen musst, irgendwie, wo soll das hingehen? Ich meine, das ist wirklich, du machst eine 57 und bist 20. Willi Hirsch. So, das ist.
Ja, aber das ist halt genau das mit diesen 80 Profis, was auch wieder geil ist, ne? Wo wir auch drüber gesprochen haben.
Voll.
Oder was wir auch gesehen haben, nach diesen After-Corona-Rennen, ich erinnere mich da immer liebend gern an St. Pölten 2021, glaube ich, zurück, wo 100 Profis am Start waren. Das ist halt so eine Büchse der Pandora, die dann geöffnet wird. Und von diesen 80 haben halt einfach 20 vielleicht einen geilen Tag. Also die Chance ist halt viel höher, als wenn du nur 30 im Profifeld hast. Wenn davon die Hälfte nur einen guten Tag hast, weißt du, dann reicht halt die Top 8, Top 9, Top 10 für sowas. Aber wenn halt 80 Leute da sind, wo richtig viele noch einen Kona-Slot haben wollen und angespitzt sind und das vielleicht sogar als Prior-Race gesehen haben und so daraufhin trainiert haben mit der Hoffnung, ah, das ist nah an Kona, vielleicht sind da noch ein paar Profis, die nicht so richtig fit sind und so und das auch so im Hinterkopf hatten. Und dann passiert halt das in Frankfurt, weil dann sind die Renndynamiken auch ganz anders, weil halt ganz anders Rad gefahren wird.
Ja.
Und dann sind manche Gruppen, die sonst immer wieder ranrollen oder in Schlagdistanz sind, weil starke Läufer sind, sind dann halt einfach abgehängt, ne?
Ja, ja.
Und das ist halt einfach krass. Oder klar, das ist besonders bitter, du hast es angesprochen, wie Willi Hirsch oder so, du machst so ein unfassbar geiles Rennen und wirst nicht dafür belohnt einfach, weil es einfach krass war. So, und
wobei das natürlich eine ganz spannende Frage ist, hat er wirklich so ein unfassbar gutes Rennen gemacht? Denn aus taktischer Sicht würde ich sagen, nicht. Denn ich meine, man muss.
Ich meine, einfach guckst du dir die Zeit an, die da steht, was du gesagt hast, mit 57 irgendwas, das ist ja einfach beeindruckend. Und normalerweise sagst du, wenn ich 57 mache, qualifiziere ich mich für Hawaii, das wird schon reichen. Das meinte ich eher.
Ja, total.
Ne, das ist taktisch hin und her, das ist ja erstmal völlig egal, sondern auf dem Papier sehe ich deine Zeit und denke, krass, wie kannst du dich denn damit nicht für Hawaii qualifizieren?
Ja.
So, und das ist ja, wie du gesagt hast, wo führt das Ganze dann hin? Ja, A, sieht man im Profisport, wird es immer enger, immer dichter. Auf der anderen Seite hast du auch immer noch Rennen, wo du wahrscheinlich mit einer 8:30 dich qualifizierst, wenn du nach Kanada fliegst oder
Arizona. Nee, das glaube ich halt eben nicht. Ich glaube, dass die Zeiten wirklich vorbei sind.
Müsste man mal analysieren.
Ich glaube, dass tatsächlich die Zeiten der in Anführungsstrichen Lucky Shots, wo du halt gesagt hast, okay, ich gehe da mal hin, hol mir die Quali, wenn es gut läuft, diese Zeiten sind vorbei. Das hat einfach auch jetzt Frankfurt gezeigt. Und Willi, da will ich unbedingt nochmal drauf eingehen, weil es ist halt so zweigleisig. Auf der einen Seite ist es halt einfach cool. Ich meine, der Typ hat halt einfach echt den Stier bei den Hörnern gepackt. So, der hat das Rennen da angeführt und das ist eigentlich auch das, was man ja so sehen will. Du hast so die jungen Wilden, die halt einfach sagen, Alter, ich mache hier meine erste Langdistanz, nehmen gleich beim Schwimmen schon mal alle auseinander. Ich meine, davon war auszugehen, weil er halt einfach ein herausragender Schwimmer ist, aber dann halt auch so beim Radfahren. Ich meine, der hat nicht gewartet, der ist halt einfach Full Gas weiter. Und beim Laufen hat er auch lange eine Rolle gespielt. Es wäre halt echt spannend gewesen, weil ich meine, man muss das sagen, der war in den letzten Jahren schon einer der beständigen, starken 70-3-Athleten, der halt auch einfach richtig, richtig gut laufen kann. Und der dann auch gerade beim Radfahren, wenn er sich zurückgehalten hat, dann einfach auch die Laufkeule ausgepackt hat. Und das wäre halt, finde ich, super spannend gewesen zu sehen, wenn er sich halt beim Radfahren zurückgehalten hätte. Und das will ich gar nicht werten. Also ich finde das irgendwie auch cool. Also aus Fansicht finde ich das super cool. Aus Trainersicht wäre mal super interessant zu hören, was Mario Schmidt-Wendling, der ihn ja betreut, trainingstechnisch, zu hören, was er dazu sagt, ob er auch so auf der einen Seite, klar musst du happy sein, wenn ein Athlet, den du trainierst, da so dermaßen das Rennen in die Hand nimmt. Auf der anderen Seite ist das halt auch ein Läufer, der halt auch unter 2:40 laufen kann, denn das ist halt echt das Krasse daran. Du musst mittlerweile unter 2:40 rennen, um halt in die Top 10 zu kommen. Das ist halt echt so das Abartige. Also das ist halt wirklich, the new normal ist eine 2:30 Punkt, also 31 bis 39.
Das ist echt krass, ne?
Denn wenn du dir das halt einfach mal anguckst, Leute wie Matt Hansen, der ist eine 2:44 gelaufen, Bradley Weiss, der ist eine 2:40 gerannt, die wären dann halt 14. und 11. So, und wenn du in die Top 10 guckst, der einzige oder die einzigen zwei, die Laufzeiten haben, jenseits der 2,40 sind Finn Große-Frese, der auch ein echt saustarkes Rennen gemacht hat, ganz super kurz geil. Vorher noch von Patrick Lange abgeschnappt wurde, hat sich zwei Wochen vorher für mich schon angedeutet bei der deutschen Meisterschaft über die Halbdistanz beim Ostseemann, da war er auch am Start und ist da ganz souverän deutscher Meister geworden mit einer echt beeindruckenden Leistung. Da waren jetzt nicht so die riesengroßen Namen am Start, dass man sagen kann, okay, der hat die jetzt alle weggebombt, aber der ist auf einer Strecke, die wirklich nicht einfach ist, klingt jetzt immer lustig, weil es in Norddeutschland ist, aber die ist schon auch ein bisschen wellig, auch viele Kurven, ist der eine 1,11 gelaufen. Da habe ich schon gedacht, Junge, wenn der jetzt zwei Wochen gut tapert und das nochmal in Frankfurt abruft, dann wird er auch in Frankfurt richtig stark sein. Und 2,44 finde ich halt immer noch. Ich meine, der ist auch noch nicht so lange dabei. Saustarke Laufzeit, aber ist in den Top Ten die zweitlangsamste Laufzeit. Die langsamste Christian Hogenhauk, Mr. Beständig, der halt immer vorne vom Rad steigt und bisher dann immer so diesen Vierer-Schnitt durchgelaufen ist. Auch vor zwei Jahren in Frankfurt hat er sich den letzten Hawaii-Slot geholt. Ist da, glaube ich, auch eine 47 oder 48 gelaufen. Hat sich jetzt auch extrem verbessert. Also ist eine 2,45 gelaufen. Das klingt jetzt nicht viel, aber das ist schon echt nochmal ein Brett, in dem Bereich dann 3 Minuten schneller zu werden. Er ist jetzt auch nicht derjenige, der gerade angefangen hat mit dem Sport. Und der ist ja wirklich brutal Rad gefahren und nicht nur zum Ende hin, sondern hat auch am Anfang, weil er ist nicht ganz vorne raus, er ist in der zweiten Gruppe aus dem Wasser raus, hat das Loch extrem schnell zugefahren nach vorne, hatte dann sogar auch noch diesen Sturz, den jetzt wahrscheinlich ziemlich viele auch schon gesehen haben werden. Also auch da hat er ja Zeit verloren und mit Sicherheit auch ein bisschen Fokus verloren, wird dann auch in der zweiten Runde dementsprechend ein bisschen vorsichtiger gefahren sein. Also der ist halt einfach nach einer 3,57 auf dem Rad einen 2,45er Marathon gelaufen. Und ansonsten sind tatsächlich alle unter 2,40 gerannt und das zum Teil halt deutlich. Also 2,32, 2,37, 2,38, 2,35, 2,34, 2,36. Kapa Stepniak, der Pole, ist auch noch eine 2,41 gelaufen, der ist dann Siebter geworden. Patrick Lange, 2,36, das ist dann die nur mit ganz, ganz, ganz viel Respekt viertbeste Laufzeit. Also das ist echt so, wo du so denkst, alter Schwede, was ist das für ein Niveau, was da in Frankfurt gezeigt wurde. Also das ist schon wirklich, also das ist auch wirklich fast schon ein bisschen, nein, nicht erschütternd jetzt, aber das ist halt einfach krass. Das ist wirklich, das ist so ein hohes Level.
Ja, es ist so, es war, muss man auch wieder dazu sagen, wir haben da in Rot schon drüber gesprochen, Nils, auch in Frankfurt war es jetzt deutlich, deutlich kühler als die Jahre davor. Und es ist so, in diesen Temperaturen funktionieren natürlich auch viele Athleten deutlich besser, als wenn es super heiß ist. Und Patrick Lange mit seiner krassen Effizienz, dem ist es egal, wie, wahrscheinlich funktioniert er sogar besser, wenn es heiß ist. Und der zieht da immer seine 2,30x-Marathons aus der Tasche. Egal ob Kona, hohe Luftfeuchtigkeit, egal ob heiß in Nizza oder jetzt kühl in Frankfurt. Aber ich glaube, das hat ganz viele Athleten, gerade die auch stark Radfahren oder ein bisschen mehr Muskulatur haben, deutlich besser funktionieren, wenn es ein bisschen kühler ist. Und diese, ich meine, bei mir ist ja genau das Gleiche. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn ich beim 30 Grad einen Marathon laufen muss, weiß nicht, ob ich in Frankfurt dann ins Ziel gekommen wäre. Mhm. Bei dem Wetter jetzt, guck mal, ich hatte trotzdem dieses Kühlstirnband an, den Kühlanzug und habe mich die ganze Zeit beim Marathon, selbst bei 5,30 oder 6er Pace mit Wasser übergossen, weil ich mich noch gekühlt habe an jeder Verpflegungsstelle. Und das ist so, ich glaube, das begünstigt auch diese krassen Laufzeiten. Es wird jetzt spannend zu sehen, ob das jetzt auch so ein bisschen mit an äußeren Einflussfaktoren und Temperaturen und so hängt. Oder ob wir jetzt, wenn Frankfurt vielleicht nächstes Jahr auf gleicher Strecke wieder 30 Grad sind oder 28 Grad und Sonne, ob dann auch diese Laufzeiten in der Dichte da sind. Oder ob das auch ein bisschen getrieben ist oder begünstigt ist, nicht getrieben ist von der Temperatur. Das finde ich noch ganz spannend, das zu beobachten.
Nein, safe.
In Rot haben wir das Gleiche gesehen. Ne? Da waren auch super Laufbedingungen von der Temperatur und da sind auch die Laufrekorde, sage ich jetzt mal, bei den Athleten gepurzelt und wir haben eine Dichte gesehen, die absolut deutlich höher und stärker war von guten Laufzeiten als die Jahre vorher. Und
klar
entwickelt sich der Sport, aber es ist ja nicht, dass von einem Jahr auf dem anderen Jahr auf einmal alle 2,30 rennen, sondern ich glaube, da ist dann viel zusammengekommen einfach.
Ja, aber das Krasse ist, Nick, und das ist mir jetzt auch nochmal so aus anderer Sichtweise auch bewusst geworden. Ich lese gerade Der Plan, alle Radsportfans, das ist ein Buch von Nando Börs. Der hat 3 Jahre lang das Team Jumbo-Visma, jetzt Jumbo-Lisebike, begleitet und ist eingestiegen 2019. Da wurde er halt eingeladen, das Team zu begleiten und dann halt darüber ein Buch zu schreiben, über dieses Projekt die Tour de France zu gewinnen. Und die ersten Kapitel, wie gesagt, 2019 startet das Ganze. Dann ist das erste Frühjahr, was er beschreibt, ist dann tatsächlich das Corona-Frühjahr 2020. Und da wird dann so beschrieben, wie sie zum Beispiel anfangen, die Ernährung zu perfektionieren. Also, dass sie das halt wirklich so Ernährung der Faktor schlechthin ist. Das ist jetzt für uns alles kein neues Thema mehr, weil wir da auch in den letzten 1-2 Jahren ausgiebig drüber geredet haben. Wenn du dich erinnerst an den Podcast mit André Greipel, der halt gesagt hat, ey, das ist so ein Gamechanger, dadurch, dass wir jetzt halt viel mehr Kalorien zunehmen im Training, fühlen wir uns nicht mehr wie ausgelaugt nach einer 5-6 Stunden Ausfahrt, sondern am nächsten Tag trainierst du weiter. Robert Gorgos haben wir jetzt 2-mal im Podcast gehabt, der halt ganz klar darüber erzählt, wie sich das verändert durch die Ernährung. Wenn du das Buch liest, dann hast du das Gefühl, dass da wird irgendwie eine andere Epoche beschrieben, ein anderes Zeitalter. Und das ist gerade mal 4 Jahre her. Also das ist halt einfach so krass, was in den letzten 4 Jahren passiert ist an Wissensvermittlung, an Know-how-Gewinn. Morten mit dem Two-Hour-Project, mit Eliud Kipchoge, das ist auch noch nicht lange her, wo halt auch noch einfach mal die Race-Nutrition anders gedacht wurde. Jetzt Bicarbonat, gestern großer Artikel, wie viele das bei den Olympischen Spielen in Paris genommen haben, dass das halt wirklich auf den Kurzleistungen halt ein Riesenboost ist und sowas alles. Also das ist halt einfach krass, wenn du siehst, wie schnell diese letzten 4 Jahre gelaufen sind und wie in den letzten 4 Jahren die Leistung halt auf ein Niveau geprägt wurde. Wenn du jetzt halt guckst, so ein Rennen wie Frankfurt, wo du halt gesagt hast, klar, wenn ich in Frankfurt eine 57 mache, Streckenänderung hin oder her oder Bedingungen hin oder her, dann bin ich natürlich safe unter den Top 5. So, und jetzt, ich meine, Sam Long redet selber davon, dass das eigentlich eine seiner besten Langdistanzen war, weil er halt das erste Mal in seinem Leben ansatzweise das gezeigt hat beim Marathon, was er auf der Halbdistanz gezeigt hat. Der ist ein 2,44er Marathon geworden, der ist 22. geworden. Und der ist jetzt auch nicht irgendwie als letzter da aus dem Langener Waldsee raus, der ist auch ohne Neo eine 53 geschwommen. Und das ist keine Schwimmstrecke, die jetzt irgendwie super schnell ist, weil sie mit Strömung geht oder so. Also das ist halt einfach wirklich, Paul Schuster, der ist gut geschwommen, der ist okay Rad gefahren, ist jetzt nicht super Rad gefahren, aber der hat dann halt beim Marathon nicht das gezeigt, was er kann, ist aber auch noch eine 3,01 gelaufen, ist 33. geworden mit einer 8,03. Also das ist halt einfach echt, das ist halt so krass und diese Geschwindigkeit, in der diese Leistung sich halt entwickelt hat und in der ganze Sport auf ein komplett anderes Niveau gehoben wurde, das ist halt wirklich krass und das ist natürlich für die Athleten, das ist jetzt meine Sicht als Trainer, die halt nicht in der allerersten Reihe sind, ist das halt wirklich so, wo du denkst, alter Schwede, was ist das für eine Entwicklung? Also das ist halt einfach echt krass, weil du dich dann natürlich auch fragen musst, was für eine Daseinsberechtigung habe ich als Triathlon-Profi? Weil du natürlich kohlemäßig brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Also ich glaube, das kann sich jeder an 2 Fingern ausrechnen, was der 11. Platz in Frankfurt wert ist. Das sind nur Kosten außer Spesen nichts gewesen. Und also das ist schon wirklich, wirklich abartig, was du machen musst, auch alleine was auch Höhentrainingslager. Also ich meine, das ist ja mittlerweile mehr oder weniger normal, dass du in die Höhe fährst, um halt nochmal die letzten 4-5% rauszukitzeln, die du ja auch rauskitzeln musst, weil halt einfach auf der Langdistanz auch 2-3 Minuten mittlerweile Welten bedeuten. Und das ist ja ein richtiger Kostenfaktor. Das ist ein richtiger Kostenfaktor, das ist ein richtiger Aufwandsfaktor. Du musst das ganz genau planen, das ist ja nicht mal eben so gemacht. Und das ist schon wirklich krass, was da im Ausdauersport und dann tatsächlich, deswegen dieser Verweis auf das Buch, gerade in den letzten 4-5 Jahren passiert ist. Also das ist schon auch echt ganz schön erschreckend. Also Wahnsinn.
Hast du natürlich recht. Also gerade dieses, was alle immer vergessen, wenn dann da irgendwie steht, ja, sagen wir jetzt mal ein Profi, der gut aufgestellt ist, sagen wir mal, hat Sponsoreneinnahmen von irgendwie, ist eigentlich ganz spannend, von 100.000 Euro, wo du denkst, boah, ja, 100.000 Euro, das ist richtig viel Asche. Wenn du dann jetzt aber siehst, okay, Ich muss da eine Höhenkette machen, um irgendwie dabei zu bleiben. Ich muss im Winter ins Trainingslager fliegen. Ich muss zu den Wettkämpfen reisen. Wenn ich nicht zu den Top 5 gehöre, werde ich nicht eingeladen und bekomme die Reisekosten nicht erstattet, sondern es geht auf meine Kappe und ich muss mir das Hotel buchen, ich muss mir die Flüge buchen und so weiter. Und natürlich schauen, wenn das Wetter hier schlecht ist, muss ich vielleicht nochmal wieder weg, weil ich zu Hause nicht trainieren kann und nicht die Bedingungen habe, die ich brauche, um eben diese Leistungen zu bringen, weil du musst heutzutage das ganze Jahr perfekte Trainingsbedingungen haben, um irgendwie da auch durchzuziehen. Klar kannst du hier mal eine Woche bei Regen durchziehen, aber wenn es jetzt 3 Wochen regnet, dann kannst du das Training so nicht durchziehen, wie du es durchziehen musst. Und der Kostenfaktor beim Triathlon ist mit Sicherheit genauso wie die Leistung, was jetzt gute Bedingungen bedeuten, auch nochmal gestiegen. Also
voll.
Definitiv, hast du absolut recht. So, das also, habe ich gar nicht so bedacht mit den ganzen Höhentrainingslagern und sonst was, was ja einfach einen riesen Boost gibt oder an Produkten, was du noch brauchst. Und,
also wenn du es richtig, wenn du es richtig machst, wenn du es richtig machst, wenn du wirklich sagst, du machst jetzt eine Höhenkette, wie das ja mittlerweile, ich meine, guck dir Laura Philipp an, ich weiß nicht, wie viele Wochen die dieses Jahr in St. Moritz verbracht hast, guck dir Fred an, der jetzt auch schon wieder in Livigno war. Also du musst ja, wenn du es richtig machst, musst du ja 3 Höhentrainingslager machen. So, und du kannst davon ausgehen, dass ein Höhentrainingslager 3.000 bis 4.000 Steine kostet. Dann bist du bei 3 Camps, bist du schon bei 10.000. Dann machst du noch 2, 3 andere Camps, um halt im Süden zu trainieren. Dann bist du bei 15.000 Euro. Und dann hast du halt safe nochmal 5.000 Euro Travel-Costs, wenn du 2 Rennen machst, die Overseas sind. Und dann hast du noch Low-Budget eher gebucht. Also dann hast du ja jetzt noch nicht...
Wollte ich gerade sagen, ja.
Das Superhotel gebucht. Da bist du bei 20.000 Euro. So, und das ist das, was wahrscheinlich, wenn du jetzt mal den
Schnitt... Wenn du Hawaii machen willst zum Beispiel, dann kostet Hawaii alleine...
Da bist du bei 30.000 Euro. Da kommen nochmal 10.000 dazu mit einer Vorbereitung und allem drum und dran. Also das ist halt...
Mehr. Du mittlerweile zahlst du dann 15.000.
Ja,
also du hast ja Begleitung, du fliegst ja nicht alleine nach Hawaii.
Ja, also ich habe jetzt wirklich erstmal nur den Athleten jetzt gerechnet, aber
okay.
Wie gesagt, ohne Hawaii bist du bei 20, mit Hawaii bist du bei 30.000 Euro und vermutlich hast du mindestens die Hälfte der Athleten in Frankfurt, die haben diese 30.000 Euro plus 10.000 Euro als Jahresbudget. So, das muss man halt einfach so sehen. Und das ist schon krass. Und das ist natürlich, ich meine, da haben wir oft schon drüber geredet, aber Frankfurt war für mich jetzt wirklich nochmal so ein Augenöffner. Denn wie du es auch gesagt hast, so diese ganzen Sachen Material, ich meine, das haben wir tatsächlich selber gemerkt. Das ist halt auch einfach krass, was es ausmacht, wenn du gutes Material hast. So, das ist dann, und du musst als Profiathlet, du darfst gar keine Abstriche mehr machen. Also es ist ja als Profiathlet mittlerweile wirklich schon so, dass du dir überlegen musst, nehme ich irgendwie Helmvertrag XY an, weil ich dann die Produkte umsonst bekomme und wieder ein Tausi spar für normalen Helm und Aerohelm, wenn ich weiß, dass ich dadurch halt irgendwie einen Nachteil habe. So, also das ist schon wirklich krass und boah, das ist wirklich mittlerweile kein großer Unterschied mehr zum Radsport, was die Spitze anbelangt. Aber Radsport hat halt einfach aufgrund der guten Werbewirksamkeit, weil es halt einfach sehr, sehr, sehr viel Fernsehübertragung hat und man muss es halt natürlich auch sagen, einfach eine ganz andere Kiste ist. Ich meine, wenn du siehst, was da bei den Etappen los ist, was die Topstars im Radsport für Stars sind im Vergleich zum Triathlon, also es ist nochmal eine ganz andere Sportart. Aber das Niveau im Triathlon, im Profibereich, sowohl bei den Männern als bei den Frauen, das ist schon absolut vergleichbar mit dem Radsport. Aber das Geld, was da drin steckt, ist natürlich ein Witz. Also so, das hatten wir in dem Podcast auch schon mal davor, was halt mittlerweile der durchschnittliche UCI-Fahrer verdient. Ob das jetzt wirklich 400.000 sind, so wie Ralf Denk das gesagt hat im Podcast, lass es selbst 250.000 Euro sein, da träumt ein Triathlon-Profi von. So, und selbst wenn du 250.000 Euro verdienst als Profiathlet, gibst du davon mindestens 10% aus in Trainingslager und damit du halt entsprechend trainieren kannst. So, das ist schon wirklich krass und Frankfurt war, ja, das war schon wirklich extrem beeindruckend, das zu sehen, auch im Nachgang sich das halt alles nochmal anzugucken, und macht natürlich echt Bock auf Hawaii. Also fand ich auch ganz cool den Post von, na, wie heißt da unser französischer Ironman-Champ?
Mignon?
Wie bitte?
Wen meinst du? Clement Mignon? Oder wen meinst du? Achso, du meinst
Sam Laidlow, der dann ja auch so geschrieben hat, wie sehr er sich freut, dass Christian Blumfeld und Gustav Iden beide wieder am Start sind. Das glaube ich auch. Ich glaube aber schon auch, dass es so ist, wenn er sich die Leistung von Blumi anguckt auf Hawaii.
Alter,
er dann. Aber du hast natürlich total recht. Ich meine, gerade auch für Blumi war natürlich Frankfurt perfekte Bedingung. Und Hawaii ist, das ist dann nochmal wieder was anderes. Hohe Luftfeuchtigkeit, hohe Temperaturen, das hat er in Tokio hinbekommen. Auf Hawaii, gerade auch so die Ökonomie, das ist dann nochmal was anderes. Wird auch mega interessant sein zu sehen, wie Gustav Iden jetzt die nächsten Wochen und Monate nutzt. Aber geil, also wirklich, wirklich, wirklich große Vorfreude auf das Rennen am 26. Oktober in Kona, auf Big Island. Das wird ein Showdown. Und ich meine, wir haben es vorher schon mal gesagt, aus deutscher Sicht, die goldenen Jahre sind vorbei. Ich glaube, die kommen wieder. Wir haben halt einfach echt gerade bei den 70-3-Distanzen Athleten, die es können. Auch da vielleicht nochmal ein ganz kleiner Verweis zu Willi Hirsch. Weil da hatten wir auch schon drüber geredet, du kannst mittlerweile halt Halbdistanz mit Langdistanz, also so dieses vor 5 Jahren, ein guter Halbdistanzler wird schlau trainieren, der macht dann auch eine gute Langdistanz. Da ist halt so eine krasse Spezialisierung mittlerweile. Das ist schon schwer, da diesen Spagat hinzubekommen. Denn Willi Hirsch war in den letzten Jahren einer der besten 70-3-Athleten aus Deutschland. Und wenn der das jetzt noch 2-3 Mal auf der Langdistanz macht, wird er das auch wieder hinbekommen. Aber so die ganzen Funks, Stratis, Mika Notz dieser Welt, die jetzt Nico Mann, die jetzt auf der Halbdistanz noch unterwegs sind, die kommen hoffentlich in den nächsten 2-3 Jahren noch in Kona. Aber dieses Jahr, ich glaube, da wird es echt wird's schwer, dass wir in den Top 5 einen deutschen Athleten haben, wenn nicht das Phänomen Patrick Lange zuschlägt, welches einmal der Patrick Lange von April bis September ist und dann der Patrick Lange im Oktober ist. Denn da müssen wir auch nochmal drüber reden. Wir hatten es
abschreiben darfst du den nicht,
gar keinen Fall.
Also das ist so, gerade auf Hawaii, wie ich gesagt habe, mit den Luftfeuchtigkeiten und sowas, wenn es da richtig heiß und harte Bedingungen wird und Patrick einfach ein halbwegs gutes Bein beim Radfahren hat, dann ist der in dem Mix. Dann ist der einfach da.
Ja,
und
aber
erstmal
braucht er ein gutes Ärmchen beim Schwimmen. Da hat es dieses Jahr auch schon.
Ja, okay. Klar. Wenn wir gesehen haben, von wo Patrick schon kam, das ist krass. Safe. Das wird, glaube ich, so bis ganz von nicht mehr passieren, weil du jetzt einfach Leute hast wie Sam Laidlaw oder so, der dann auch auf einmal es schafft, nach einem Überbike durchzulaufen oder wartet's ab, und Gustav Iden wird auf einmal auch wieder einen Faktor spielen oder Blumi macht wieder einen Dixie-Stop und kotzt 3 Mal während des Laufens und läuft trotzdem 2:32er Marathon. Vielleicht dann auf Hawaii ein 2:35er Marathon, aber ich glaube, viel langsamer wird der auch nicht rennen. Norboys are back, und nach der Kritik, die er einstecken musste von uns bei Olympia, hat er uns mal wieder direkt das Maul gestopft, kann man, glaube ich, so sagen. Wahrscheinlich hat er unseren Podcast gehört und gesagt, den Jungs zeige ich's. Du hast ja ganz am Anfang ein bisschen drüber gesprochen, aber das war einfach wirklich beeindruckend, was er da beim Laufen gemacht hat. Das war absolut eine Blumenfeld-Show. Ich glaube, er wollte sich selber am meisten beweisen. So dieses Paris war absolut nicht das, was er sich vorgestellt hat. Und er hat überall stehen auf seinen Schuhen, auf dem Rad und sonst was. It hurts more to lose. Und ich glaube, das war sein größter Driver in Frankfurt, dass er gesagt hat, so Leute, jetzt erst recht, ich hau hier alles rein, was ich irgendwie habe, und hat dann, dann kommt eben das raus, was rausgekommen ist. Das war absolut beeindruckend. Aber du wolltest noch über Patrick Lange reden, und ich schätze, über die großen Diskussionen, die es da gab. Und Patrick, wir haben ganz viele Nachrichten bekommen. Mit welchem Thema fangen wir an? Special Needs oder Beschimpfungen?
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ja gut, Special Needs ist natürlich ein Ding, das ist auch echt so, ich meine, der Typ hat 2 Mal Hawaii gewonnen. Das war der erste Athlet, der auf Hawaii die 8-Stunden-Marke durchbrochen hat, und irgendwie ist es dann trotzdem nicht so gerade irgendwie verglichen mit Sevi und Frodo. Das sind komplett andere Athleten, die haben auch einfach überall auf der Welt performt und haben halt einfach auch auf Halbdistanzen gewonnen. Frodo brauchen wir gar nicht drüber zu reden, Olympiasieger und so. Und dann wird, warum wird denn Patrick immer so negativ dargestellt und warum polarisiert, also warum ist das nicht so ein Everybody's Darling, wie halt irgendwie ein Frodo und ein Sebi? Ich glaube, dass keiner von denen würde sich eine Ibo reinschmeißen und danach im Ziel sagen, ja, ich hatte halt Rückenschmerz und nehme eine Ibo. So, gerade nach diesem Ding, was in Rot gelaufen ist, wo wir auch schon drüber geredet haben, wo dann halt irgendwie eine Studie ist, wie viele Hobbyathleten dopen, 10% und wie viele, das ist halt einfach echt wieder so ein Fettnäpfchen vom 10-Meter-Brett. Und wenn du es machst, wenn du meinst, du musst nicht, also erstmal ist ja die Frage, bringt es dir was, dass du Rückenschmerzen hast? Du nimmst eine Ibu 400 und danach sind die Rückenschmerzen weg. Also das habe ich jetzt medizinisch noch nicht nachgeguckt. Ich bezweifle, dass es was bringt, wenn es nicht vielleicht ein bisschen mehr dann Placebo sei. Aber ich meine, das ist halt das Schöne an unserem Sport. Wir sind mit den Profiathleten in einer Arena, da reden wir oft drüber. Aber dementsprechend hast du halt auch eine Verantwortung. Und ich will auch gar nicht darüber, also das ist jetzt keine Doping-Schiene, da brauchen wir überhaupt gar nicht drüber zu reden. Das wurde ja auch von irgendwelchen aufgemacht. Das ist Schwachsinn, es ist erlaubt. Und damit hat das mit Doping überhaupt gar nichts zu tun. Also das ist wirklich vollkommener Schwachsinn. Du darfst Ibuprofen nehmen. Aber das Zeichen, was du damit setzt, und das ist wirklich etwas, ich kann mich erinnern an meine letzten Starts in Kona. Ich weiß nicht, ob es 2009 war oder ob es 2010 war. Da haben mich Hobbyathleten, Amateurathleten gefragt, wie ich das denn mache, so mit meinen Magenschmerzen. Da meine ich so, ja, wie, was meinst du jetzt mit Magenschmerzen? Naja, wenn du Ibu nimmst, das geht ja auf den Magen. Und da meine ich so, wie meinst du, wenn du Ibu nimmst? Und das war wirklich, das waren Amateurathleten, die auch nicht schlecht waren, die damals schon unter 9 Stunden gemacht haben. Mittlerweile ist das jetzt nichts Besonderes mehr, aber vor 14 Jahren war das noch was Besonderes. Die auf Hawaii auch in ihrer Altersklasse mit Sicherheit unter den Top 15 waren. Für die war das völlig normal, im Rennen Ibuprofen zu nehmen. Und ich bin echt aus den Socken gekippt und dachte, Alter, wie, ihr schmeißt euch Ibuprofen rein? Kannst du nicht im Wettkampf Ibuprofen nehmen? So, das ist, zu dem Zeitpunkt habe ich überhaupt keine Schmerztabletten genommen, weil ich das immer negativ empfunden hatte. Und es ist ja ein Zeichen, was du setzt. So, und wir zum Beispiel geben auch unseren Athleten immer mit, Alter, du nimmst keine Schmerztabletten und machst dann Sport. Oder noch schlimmer, nimmst Schmerztabletten, um Sport zu machen. So, ja, ich werfe mir da eine Ibo rein und dann merke ich meine Knochenhautreizung nicht mehr, wo du denkst, Alter, bist du nicht mehr ganz dicht. Also du hast eine Entzündung im Körper, die ist nicht ohne Grund da und die sollst du nicht unterdrücken. So, und natürlich kannst du jetzt sagen, ja, das ist aber Profisport. Und Profisport ist bis zu einem bestimmten Maße vielleicht noch gesund, aber da machst du natürlich Sachen, die, also es ist halt eine ganz, ganz schmale Linie zwischen gesund und ungesund. Und da gehst du auch das Risiko ein, dass du so viel trainierst, dass du dich mal verletzt und deswegen darfst du Profisport und Amateursport nicht vergleichen. Aber gerade dadurch, dass wir halt in einer Arena starten, hast du nochmal eine andere Vorbildfunktion. Und du kannst dir nicht vor der Kamera Schmerztabletten reinballern und damit umgehen, als wäre es das Normalste der Welt. Ich glaube, dass auch im Nachhinein Patrick das so nicht mehr machen würde und dass er auch weiß, dass es falsch war. Aber das geht nicht. Und ich meine, du musst es ja auch nicht kommunizieren. Dann ist es was weiß ich was. Dann war es vielleicht eine Salztablette oder was weiß ich was. Aber du musst doch nicht sagen, ja, ich habe mir da eine Ibu reingepfiffen und dann lief das. Ich meine, wie soll ich denn jetzt als Trainer den Athleten sagen, Leute, das ist nicht gut, wenn der zweifache Hawaii-Champ das macht. Ist doch normal im Sport. Wird doch gemacht. Machen doch sogar die Profiathleten alle. Und das sind halt Vorbilder.
Ja, diese Linie zu differenzieren ist dann schwierig, ne? Also dieses sowohl, ich meine, du hast gesagt, ja, man könnte argumentieren, das ist jetzt Profisport und da geht es um Prämien, da geht es um Kohle, da geht es um richtig, richtig viel, da geht es um Hawaii-Slots und so weiter.
Da geht es um Existenzen.
Und eine Ibu ist nicht auf der Dopingliste, ist erlaubt und wenn dein Rücken zumacht und du da eine Ibu drin hast, die nimmst und dann ist dein Rücken auf und du kannst laufen, dann kann man natürlich argumentieren, alles richtig gemacht, aber ich bin komplett bei dir zu sagen, ja, die Kamera ist halt drauf, ne? Und wenn du deine Schmerzen hast, also bei Patrick hatte die ganzen Marathon eine Kamera, also es nicht vor der Kamera zu machen, wäre bei ihm A nicht gegangen. So, da muss man ihn ein bisschen in Schutz nehmen, aber man hätte es, genau wie du gesagt hast, einfach sich das Ding reinballern und sagen, ja, ich hatte da noch Salztabletten drin oder was auch immer, ich habe Krämpfe bekommen. Auch wenn es jetzt in dem Sinne nicht, oder es wäre halt gelogen gewesen und natürlich ist es geiler, wenn Athleten offen sind und Ehrlichkeit ist natürlich auch eine Tugend, die super geil ist.
Ja, nein, so meine ich aber so meine ich halt, der soll auch nicht rumliegen.
Nein, ich sehe es ja genauso wie du. Ich sehe es aber genauso wie du, dass du eben diese, es ist halt ein schmaler Grat. Was ist es jetzt? Also zwischen Vorbildfunktionen und du bist einfach ein riesen Champ und klar kann man immer sagen, Patrick wird mal so diskutiert, aber Patrick hat auch eine riesengroße Fanbase und natürlich machen die das nach, die nehmen das gleiche, die fahren das gleiche Fahrrad wie er, kaufen den gleichen Suit, den gleichen Helm, die gleiche Brille, fahren die gleiche Nutrition und wenn der eine Ibu reinpfeift, dann gibt es auch, wenn schon 10% dopen, dann gibt es auch 20%, die sich eine Ibu reinfahren, was vielleicht gar nicht nötig ist und damit Also gut ist das für deinen Körper nicht, wenn du bei einer Langdistanz
das wollte ich gerade sagen.
Du dich nur ein Ibo reinhaust. Und das ist eben das Problem im Amateursport. Also das ist im Amateursport, sich ein Ibo reinzufahren beim Wettkampf, ist das in meinen Augen ein absolutes No-Go. Im Profisport muss man differenzieren, meiner Meinung nach. Und ist es halt so ein Ding, aber ja, es ist halt immer schwierig. So ein Zielinterview, der wird nicht ganz klar gewesen sein im Kopf, weil er einfach wieder all out gegangen ist. Dann aber natürlich sagen, ja, dann hatte ich dann Ibu 400, dann habe ich mir die reingehauen, dann waren die Schmerzen weg, dann konnte ich wieder rennen. Das Signal, was gesetzt wird, ist halt natürlich als Hawaii-Champ problematisch und schlecht. So. Und,
ganz schlecht. Das ist wirklich.
Da also bin ich 100% bei dir. Ja.
Und das, das ist mir auch wirklich ganz, ganz wichtig. Du hast Profisportler, ich glaube, Stefan Kretschmer hat es mal im Interview gesagt, legendärer Handballer. Einer der härtesten Hunde, die es im Handball gab, Kreisläufer, ich glaube, das ist wirklich auch eine der härtesten Positionen, die es im Handball gibt. Der muss mittlerweile Ibuprofen nehmen, um überhaupt schmerzfrei morgens aufzustehen am Ende seiner Karriere. Also das zeigt mal, was Profisport einfach bedeutet. Und das ist ja auch, ich meine, wir haben es eben drüber geredet, aus wirtschaftlicher Sicht, willst du überhaupt jemand dazu animieren, Profisport zu machen, weil das halt mittlerweile so knallhart geworden ist und das Medizinische ist nochmal was ganz anderes. Aber man muss einen ganz, ganz großen Unterschied setzen zwischen Profisport und Amateursport. Und Amateursport, das haben wir auch letzte Woche im Podcast gesagt, das ist unser Hobby, das ist eine unglaublich vereinnahmende Sportart, das macht wahnsinnig viel Spaß, auch am Material irgendwie zu gucken und den Aero-Helm und noch den Suit und sowas alles. Aber Schmerzmittel und nicht nur im Rennen, sondern auch im Training und Sport treiben, das ist einfach schlecht, das ist einfach nicht gut. Wenn du Schmerzen hast, wenn dein Körper dir Schmerzen signalisiert, dann ist es ein eindeutiges Indiz dafür, dass du langsamer machst oder dass du gar nicht mehr weitermachst. So, und ich habe diese Diskussion jetzt nicht auf täglicher Basis, aber auf wöchentlicher Basis, dass ich mit Athleten spreche und sage, warum hast du nicht kommuniziert, dass du irgendwie Knieschmerzen hattest, sondern trainierst weiter? Ja, weil ich dann weiß, dass du sagst, ich soll Pause machen. Ja, natürlich sollst du Pause machen, aber dann bist du nicht verletzt, wie du es jetzt bist. So, oder Erkältung. Du hast Erkältung. Es ist völlig normal für viele australische Trainer, dass du mit einer Erkältung trainierst. Da ist das Indiz, wenn du Fieber hast, trainierst du nicht. Wenn du eine dicke Erkältung hast, trainierst du. Das ist etwas aus meiner Sicht, was du nicht machst. Wenn du krank bist, wird nicht trainiert. Und Schmerztabletten nehmen, um zu trainieren, das ist ein absolutes No-Go. Nicht nur im Rennen, sondern auch im Training. Das macht man einfach nicht. Wenn du krank bist, wenn du verletzt bist, wenn du Schmerzen hast, dann machst du keinen Sport. Das passt halt einfach nicht zusammen, weil du tust deinem Körper nichts Gutes. Der Körper braucht Energie, um wieder gesund zu werden. Und wenn du ihm dann noch zusätzliche Energie nimmst, weil er halt Sport macht, ist das halt immer negativ. So, und das ist halt wirklich etwas, wie gesagt, gerade dann auch noch in dieser Kombination. Ich glaube, deswegen hat es auch für so einen Aufschrei gesorgt. Mit dieser Bayern 3-Studie, die vorher gemacht wurde und diesem Report, dass halt alle Hobbysportler sich Dopingmittel reinballern. So, und es ist kein Dopingmittel, eine Ibo. Aber es ist etwas, was im Amateursport nichts zu suchen hat. So, und das ist halt wirklich, ja, das war wirklich scheiße. Also man muss es so sagen, das war einfach nicht gut. Und ist wirklich aus Trainersicht, boah, ein brutal falsches Zeichen. So, und auch, ich meine, das sehen wahrscheinlich auch irgendwelche jüngeren Triathlon-Fans, die 12, 13, 14 sind. Und das ist dann vielleicht auch so eine Sicht auf die Dinge, die halt mehr oder weniger normal ist. So. Das war wirklich nicht gut und passte irgendwie dann auch so zum Tag. Dann wurde noch dieses andere Fass aufgemacht mit dem Stinkefinger und den Beleidigungen. Ich meine, da hattest du dann Informationen, was die Beleidigung gewesen sein soll. Kannst du ja vielleicht auch mal erzählen, weil das ist dann auch wieder so eine Sache, wo man denken muss, Alter, ich werde doch gemessen an dem, was ich leiste. Und das ist auch so mit dieser Schuhbox. Wenn ich das Ding gewinne und wenn ich da einen Wundermarathon rauszauber, dann macht das Sinn, irgendwie eine Gefriertruhe James Bond-like in die T2 zu tun. Wenn ich dann aber halt den 4-5 schnellsten Marathon laufe und damit Neunter werde, dann kann man halt so sagen, man braucht keine Gefriertruhe in der T2, um Supermarathon zu rennen. So, das ist halt immer dieses, eigentlich eine coole Idee, aber an dem Tag, gemessen an dem, was dann mit der Ibo gelaufen ist und mit dem Stinkefinger gelaufen ist, kommt halt wieder echt eins zum anderen und du denkst so, Alter, hol ganz normale Schuhe aus T2 und lauf einfach einen schnellen Marathon und dann ist gut. So. Also da muss ich halt delivern, weißt du? Das ist so.
Ja. Ja, das ist ja halt dann vielleicht auch so ein bisschen was dann bei Patrick drin war, ne? Wo er auch gemerkt hat, ist nicht sein Tag irgendwie und dann hast du trotzdem alles ausgereizt und holst da die gekühlten Schuhe aus Herzogenaurach raus in der Wechselzone und dann kommt vielleicht dann auch so eine Reaktion. Also es ist ja immer nur das, was wir jetzt gesagt bekommen oder was man mitbekommt während des Rennens, habe ich natürlich gar nicht mitbekommen, aber es kamen wieder unfassbar viele DMs dazu, wie auch zum Thema Schmerzmittel, was wir jetzt schon besprochen haben, was da los war mit Patrick und ob wir da irgendwie Infos haben. Und ich habe so ein bisschen versucht zu recherchieren, habe mit dem geschrieben, der vom HR markiert wurde, als der irgendwie Patrick angeschrien hat. Der war es gar nicht, sondern es war neben ihm einer. Also das ist schon mal so ein bisschen, wo ich sage, vom HR da Leute zu markieren, ohne sicher zu sein, wer es jetzt ist, boah, das, keine Ahnung, das ist halt, weißt du, es ist Live-TV und dann gibt es Replies und dann Social Media auf Instagram und dann überleg mal, du stehst da, schreist Patrick zu, go Patrick, lauf, und irgendwer markiert dich, du hättest ihn beleidigt und es wären schwere und harte Beleidigungen gewesen, was dann irgendwie vom Moderator gesagt wurde, dass er es irgendwie seiner Karriere noch nicht erlebt hätte und sowas. Und ich habe jetzt mit dem geschrieben, der daneben stand, und der hat mir geschrieben, es wurde gerufen, lauf Patrick, sonst wird es nichts mehr mit einem 2:30-Marathon. Wo man ja jetzt diskutieren könnte, ob das eine Beleidigung ist, je nachdem, wie man es interpretiert. Wie gesagt, das sind jetzt so die Infos, die ich habe. Ich war nicht dabei, ich kann es jetzt nicht bestätigen, ob das jetzt das war, ob es die Beleidigung war oder nicht war. Vielleicht stand noch wer daneben und kann uns da auch noch irgendwie was zu sagen. Aber wenn das die Beleidigung war und dann folgt ein Mittelfinger, ja, boah, schwierig. Vielleicht hat Patrick was anderes verstanden. Auch dann finde ich einen Mittelfinger schwierig. Da sind wir genau wieder bei dem gleichen Thema, was wir eben diskutiert haben, so ein bisschen. So, wenn du der Champ sein willst, hast du einfach, alle Augen sind auf dich. Patrick ist der lokale Superhero da und hat 42 Kilometer ein Live-Motorrad neben sich und du bist der Hawaii-Champion, dann, das darf dir nicht passieren.
Punkt. Ja, und vor allem, Nick, kündigst du vorher auch an, dass es jetzt willst du es zeigen, dass du es auch in Frankfurt kannst. Also das ist ja auch immer das, weißt du, das ist ja so, er weiß, also er ist ja gekommen, um zu gewinnen. Das ist ja auch so das Ding. Wenn du jetzt vorher sagst, so wie Blumenfeld, ich will das Ding validieren. Klar, wenn du dann so ein Ding abschließt, ist natürlich besser. Aber wenn du jetzt halt einfach sagst, ey Leute, ich will das Ding validieren, ich muss noch ein Rennen machen, Kona counts. So, dann ist es auch völlig okay. Ich find's halt auch krass, dass du überhaupt in so eine Situation kommst. Denn wenn ich im Fokus bin und wenn ich in der Aufholjagd bin, natürlich ging es nicht mehr irgendwie um Platz 3 und natürlich war das ein gebrauchter Tag und war es wieder ein gebrauchter Tag nach Rot. Und dann kommt noch dieses Doping-Ding in Texas dazu, wo dir dann irgendwie der Sieg vermeintlich, nicht vermeintlich geklaut wurde, oder dir wurde der Sieg geklaut.
Geklaut wurde, ja.
Vermutlich hast du da auch, also da habe ich auch drüber geredet, dass eigentlich ein Profiathleten meiner Meinung nach das den Drive der Saison nicht verändern darf, weil du ja gesagt hast, ich glaube, dass Patrick anders agieren würde, wenn er das Rennen dann auch tatsächlich gewonnen hätte, wenn er als Erster in Texas über die Ziellinie gelaufen wäre. Ich glaube, da muss ich auch meine Worte revidieren. Ich glaube, da hast du auch wirklich recht. Ich glaube tatsächlich, dass bei Patrick, eben wenn ich das jetzt auch betrachte, was Frankfurt mit ihm gemacht hat oder wie er da agiert hat, glaube ich tatsächlich, dass die Saison für Patrick anders gelaufen wäre, hätte er in Texas gewonnen. Also da hast du vermutlich wirklich recht. Aber dass er das überhaupt mitbekommt, also wenn ich im Rennen bin, dann ist mir das doch völlig, also natürlich sollen die Leute mich nicht beschimpfen, so, das ist auch ein absolutes No-Go, und wenn du dir irgendwie Bilder anguckst,
das müssen wir ganz klar sagen, das ist passiert ja im Radsport mit Mathieu van der Poel,
was macht ihr eigentlich?
Das kann nicht wahr sein, wenn da eine Beschimpfung ist und so, egal wer das, also wenn das am Rand wer macht, das sind wirklich richtig große Idioten. Das muss man einfach so sagen. Also jeder, der irgendeinen Sportler, der alles gibt, eine geile Show abliefert und da beleidigt oder beschimpft, da bist du einfach ein Vollidiot. Punkt, Ende, aus. Da braucht man nicht so drüber zu diskutieren. Aber selbst wenn du beleidigt oder beschimpft wirst, hab deine Sonnenbrille auf, lauf weiter, fokussiere dich auf dich, du bist da, um einen Job zu erledigen und machst Profisport. Genau. Und das ist nicht so, dass jetzt beim Fußball, weil jetzt die Fans, die Ultras irgendeinen beleidigenden Gesang auf den Gegner anstimmen, dass da die Leute irgendwie den Mittelfinger zeigen auf dem Platz. Am Ende muss man sagen, das ist dein Job, du bist Profisportler, du stehst im Mittelpunkt und du hast damit auch einhergehend eine Verantwortung. So, das ist halt einfach so. Und dann ist es halt unglücklich, wenn dir das passiert einfach. Dass das meinen Emotionen passieren kann. Und warte, nur das, ich muss, das ist jetzt so mein Ding, ne? wenn ich jetzt beleidigt worden wäre da und irgendwie um Sieg und hätte das, also ich würde mich nicht davon freisprechen, dass mir das nicht passiert wäre. So, ne?
Nein,
das darf
gar nicht
passieren.
Nein,
aber ich will mich
nicht
selber nicht davon freisprechen, dass mir das nicht wie Patrick passiert wäre. Und das ist auch absolut auch menschlich und man muss ihn da vielleicht auch ein bisschen in Schutz nehmen. Aber man muss trotzdem sagen, dass. Ja, darf halt eigentlich, sollte, darf nicht passieren.
Ich habe jetzt nur gerade das Bild vor Augen, wie der Titan Oliver Kahn mit Bananen beschmissen wird. Das kannst du nicht, weißt du, das ist so, weil erzählst das Fußballstadion und sowas. Ich meine, überleg mal, das ist halt echt, ich meine, du stehst da im Stadion, im Tor und
Fußball ist halt asozial.
Wirst mit Bananen beschmissen und sowas alles. Und das ist halt so, und da hat halt einer vermeintlich gesagt, Patrick, du musst Gas geben, um eine 2,30 zu rennen. So, wo du halt echt so denkst, Alter. Oder was du auch gesagt hast, Pogacar. Pogacar wurde mit einer Chipstüte beschmissen bei der Tour de France. Der ist halt einfach weitermarschiert. So, Alter, durch. Lauf halt einfach und dann wirst du vielleicht noch Siebter und nicht Achter. So, also das ist so, da ist einfach echt so viel Mist passiert. Ich meine, Patrick hat mit dem sogar diskutiert. Patrick war 23 Sekunden hinter Platz 7. So, und letztendlich, every second counts. Dann bleibe ich nicht stehen, um da mit einem Fan zu diskutieren, ob der jetzt was gesagt hat oder nicht. So. War halt einfach echt blöd. Super interessant natürlich auch danach dann die Tatsache, dass Björn Gesmann und Patrick sich getrennt haben. Auch etwas, was, ich meine, das waren echt 5 sehr, sehr, sehr erfolgreiche Jahre. Ich weiß noch, als Patrick sich von Fares getrennt hat und dann so die Frage war, wer übernimmt ihn. Da war ich interessanterweise, ich weiß gar nicht, da war ich mit Bocky im Auto. Ich glaube, das war entweder auf dem Weg zur Kinotour oder aber auf jeden Fall habe ich da mit Bocky darüber geredet, wer jetzt wohl Patrick übernimmt als Trainer. Und dann hat Bocky mich auch so gefragt, würdest du das machen? Und dann habe ich gedacht, boah, ganz ehrlich, der Typ hat 2x Hawaii gewonnen, ist jetzt irgendwie auch nicht so der Athlet, der jetzt 73 Rennen gewinnt, der jetzt alle anderen Rennen, der so der Überflieger werden kann. Ich glaube tatsächlich, die Wahrscheinlichkeit als Trainer zu verlieren ist größer als die zu gewinnen. Und als es dann hieß, dass Björn Trainer wird, dachte ich auch so, boah, mutig Björn. Was beide aus der Zusammenarbeit rausgezogen haben, sowohl Patrick, der wirklich sich auf dem Rad extrem gesteigert hat, der eigentlich dann doch ja irgendwie bei jedem Rennen auf der Langdistanz ein Faktor war, wo du gedacht hast, okay, wenn der das schafft, irgendwie vorne mit aus dem Wasser rauszukommen, den Kontakt zu haben, dann wird Patrick das Rennen gewinnen, weil der hat einfach diesen Marathon rauspackt. Genauso Björn, der dann, du kannst die Liste der Athleten ja gar nicht mehr aufzählen, die Björn mittlerweile zu erfolgen, ob es ein Cat Matthews ist, ob es ein Jan Stratmann ist, ob eine Daniela Bleimel ist, also der ist ja daran auch total gewachsen. So, Björn ist ja in den letzten 5 Jahren auch anerkannterweise einer der erfolgreichsten, wenn du vom Papier guckst, Langdistanztrainer im Triathlon geworden. So, also das war ja wirklich eine krass erfolgreiche Zusammenarbeit. Auch beide sehr, sehr viel Input gegeben. Also die sind ja beide aneinander gewachsen. Du konntest ja wirklich sehen, wie Björn eine Trainerpersönlichkeit geworden ist, Patrick eine Athletenpersönlichkeit geworden ist. Und dass das dann genauso zu diesem Zeitpunkt irgendwie auseinandergeht, ist natürlich auch so, wo du so denkst, ist die Stimmung allgemein schon so, dass halt Dünnhäutigkeit angesagt ist? Denn klar, 8 Wochen oder 10 Wochen sich vor Hawaii zu trennen, ist jetzt nicht der beste Zeitpunkt. Das haben sich mit Sicherheit beide anders vorgestellt. Was ich aber glaube, und das ist, ich bin nicht bei dir, dass Patrick nicht Hawaii gewinnen kann, weil ich finde das ganz interessant. Du kannst
Das habe ich nicht gesagt.
Also, weil du gesagt hast, er wird wahrscheinlich nicht um den Sieg mitkämpfen können. Oder dann habe
ich gesagt, den darfst du nie rauskauen irgendwie. Ne? Und Patrick kann immer, Hawaii ist für mich Patrick immer einer der Mitfavoriten. Ja, Punkt, Ende aus. So,
definitiv.
Das ist halt einfach so, wenn ich es gesagt habe, dann.
Habe ich nicht nachgedacht. Aber verstanden.
Also Patrick sehe ich immer ein. Als ein Contender auf Hawaii und wenn der ein gutes Beinchen hat und ein gutes Ärmchen beim Schwimmen, wie wir schon gesagt haben, dann ist der, sobald der irgendwie in Schlagdistanz ist und Lunte riecht, schießt er das Ding ab.
Voll.
Dann gibt's keinen, dann ist er wie ein Bluthund auf Hawaii. Genau. Dann holt er sich einen nach dem anderen, macht Podium oder gewinnt das Ding auch. Und da ist auch egal, wer da vorne läuft. Das ist einfach, das ist halt einfach da krass, wie er performen kann auf Hawaii, und das weiß er auch. Und ich glaube auch, das gibt Patrick auch immer dieses Selbstbewusstsein. Vielleicht ist auch das so dieser Frankfurt-Fluch, so ein bisschen dieses Ding, weil er da noch nie gut performt hat und das sein Home-Race ist. So, er will einfach da natürlich den Sieg. dass da auch ein gewisser Druck, auch er sich riesigen Druck selbst macht und aber auch so ein bisschen vielleicht Selbstzweifel tief drin sind, weil er es noch nie da richtig geschafft hat. Und auf Hawaii eben schon und Texas eben auch. Und wenn du die anguckst, Patrick ist halt ein Athlet, der sehr, sehr, sehr von seinen Emotionen lebt und auch getrieben wird. Und das siehst du, Texas, das war sein erster Ironman-Sieg. Der performt immer in Texas. Kona, Podium, dann Sieg, nochmal den Sieg wiederholt. Das ist so einfach, da stehst du ganz anders an der Startlinie, wenn du, und wir sehen jetzt auch mit, weißt du, dann da mit dem Fan diskutieren, dem Mittelfinger, der noch rausrutscht. Wir haben das jetzt sehr kritisch betrachtet, aber eigentlich ist es doch auch irgendwie auf eine Art und Weise geil, wenn es emotionale Athleten gibt. So. Das ist klar, Vorbildfunktion hin oder her.
Total, na
trotzdem
klar.
Ist es auch, es gibt, wir reden jetzt drüber, es gibt Diskussionsstoff und so Athleten, die auch nicht nur Maschinen sind und eins zu eins alles abarbeiten, sondern die auch sehr stark von Emotionen getrieben sind. Also finde ich persönlich auch super interessant und super geil. Und es muss nicht immer nur Athleten die geben, die everyone's darling sind. Sam Laidlow ist auch nicht everyone's darling. Da gibt es dann auch so, hier, der performt immer nur bei den Guten, dann Dopinganschuldigungen und nicht. Und was ist jetzt? Und die Diskussion. Und zack, hast du wieder Themen im Sport und im Triathlon, was auch geil ist. Und ich meine, ich kenne Patrick auch schon lange. Ich mag den Typen. So, ne? Das ist halt einfach so, ich finde Patrick cool. So, das ist, auch wenn da mal was passiert und so, das ist halt, da, auf Hawaii ist halt, glaube ich, wenn wir darüber reden, bei ihm dieses Thema, da fühlt er sich ganz anders wohl und hat tief in sich drin wahrscheinlich ein ganz anderes Selbstvertrauen als jetzt bei so einem Rennen in Frankfurt. Und wenn auf Hawaii jetzt sowas passieren würde und irgendwer sagt den gleichen Satz zu ihm, läuft er weiter und hat einen Fokus und marschiert.
Ja, ich meine, ich glaube auch, dass tatsächlich das Patrick auch einer ist, den so eine Situation wie jetzt auch motivieren kann. So dieses jetzt erst recht. So jetzt zeige ich es auch, was Trainer anbelangt. Ich meine, das wird jetzt nicht von jetzt auf gleich passiert sein. Das wird sich vorher auch schon angedeutet haben. Wäre interessant, das mal zu erfahren von beiden. Wird man wahrscheinlich in letzter Konsequenz nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch wirklich etwas ist, wo er quasi positive Motivation draus ziehen kann. Wird sehr interessant sein zu sehen, mit wem er es jetzt macht, ob er es alleine macht oder ob dann...
Bist du es?
Nee. Nee. Ob das tatsächlich Philipp Seip ist, wie ja viele schon sagen, er hat in St. Moritz ja schon mit dem trainiert und kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil ich glaube, dass das sehr, sehr viel Fokus von der Nizza-Vorbereitung von Laura ziehen würde. Ich glaube, da würde sich das Gespann quasi keinen Gefallen tun, weil das ja doch dann auch immer wieder so ein bisschen Unruhe bringt, weil ich meine, es ist halt einfach, du holst dir halt einfach einen Hawaii-Champ, der will halt Hawaii wieder gewinnen. Also super interessant auf jeden Fall und ich, ja, wird super spannend sein, das zu verfolgen auch, wie er sich jetzt auf Hawaii vorbereitet, aber ich glaube tatsächlich auch, das kann auch das nötige Feuer sein, was es braucht, um halt auf Hawaii nochmal einen rauszuhauen. Denn das haben wir vorher auch schon gesagt. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Ich fand die Planung von Anfang an schwierig mit der Pro Series und mit den Rennen Texas, Rot, Frankfurt und Hawaii, weil ich halt einfach der Meinung bin, dass das wirklich so die letzte Chance ist für Patrick, Hawaii zu gewinnen. Ich glaube, wir haben es gesehen, wie der Sport sich weiterentwickelt. Patrick wird auch nicht jünger. Ich glaube, dass auch das Feuer vielleicht nicht mehr ganz so brennt, wie es vor 2, 3, 4 Jahren gebrannt hat. Das ist halt einfach auch wahnsinnig schwer, das aufrechtzuerhalten. So, und ich bezweifle, dass er in 2 Jahren dann tatsächlich nochmal als Hawaii-Contender dahin fahren wird. So. Ich hätte wirklich alles auf die Karte Hawaii gesetzt und dann vielleicht irgendwie gesagt, ich versuche Rot zu gewinnen oder Frankfurt und Hawaii, weil die weit auseinander sind, die Rennen. Aber das ist ja egal, das ist nur meine Meinung. Super spannend. Also ich finde es wirklich super spannend und ich finde es halt auch cool, weil das muss man halt auch sagen, Patrick ist halt echt so der Einzige aus den Deutschen, den ich sehe, wenn wir jetzt nicht irgendwelche, keine Ahnung, Jonas Hoffmann müssen wir natürlich im Grunde auch nochmal nennen. Ich meine, der Typ ist 6. geworden, bester Deutscher.
Super stark.
Unfassbar stark und vermutlich würden 90% der deutschen Triathleten an ihm vorbeilaufen, weil sie gar nicht wissen, wie er aussieht. So, das ist auch so, wo du so denkst, Alter, der Typ ist eine 2,34 gelaufen. Das ist so, wo du so denkst, was für ein Typ. So, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der halt auf Hawaii aufs Treppchen kommt, ist relativ gering, weil der wird nicht die Vorbereitung machen können, die es braucht und ist auch das erste Mal auf Hawaii am Start. Genauso natürlich auch ein Finn große Fräse. Also ich sehe jetzt keinen außer Patrick, der halt auf Hawaii aufs Treppchen kommen kann, aus deutscher Sicht. So, und dann kann man halt echt nur hoffen, dass die Genannten sich entsprechend entwickeln und dann halt die Halbdistanzler, die jungen Wilden, die wir halt alle haben,
Dass die endlich mal hochgehen.
Dass die Funk. Endlich auch, dass die endlich auch mal, ja, alle, Rico, Mika, Strati, ich will
Strati
gar,
ist ja jetzt
kein,
schon, der Nico. Hat ja die Transition, der ist ja mittendrin schon.
Ja, stimmt, sorry, Strati, oh sorry, da muss ich da, ja, shame on me. Ja, also es ist ein spannender, gerade echt ein spannender Zeitpunkt, was die Langdistanz anbelangt, auch so dieser Umbruch. Da ist jetzt wirklich eine komplett neue Generation. Also auch so Florian Angert, ich meine, wie vielter ist er in St. George geworden? Fünfter. Das ist auch noch nicht lange her. Der freut sich, wenn er sich für Kona qualifiziert. Also davon zu reden, dass er auf Hawaii nochmal unter die Top 5 kommt, da glaube ich, weiß er selber auch, da ist er relativ weit von entfernt. Und genauso auch irgendwie ein Maurice, auch Ironman Südafrika, noch nicht so lange her, dass er das Rennen gewonnen hat. Mit Sicherheit auch immer den Traum geträumt, auf Hawaii mal unter die Top 5 zu kommen. Wird auch nichts mehr werden, wenn man mal ganz ehrlich ist. So, das ist schon krass. Also wir haben wirklich einen Generationswechsel. Patrick ist noch irgendwie so mittendrin. Und das wird spannende, krass spannende Zeiten gerade. Ja, mega, mega interessant.
Ich würde sagen, für Hawaii alle Daumen für Patrick gedrückt und dann warten wir es mal ab. Aber es wird auf jeden Fall, denke ich, wieder ein richtig geiler Showdown auf Hawaii. Lass uns mal, wir dürfen heute die Episode nicht ganz so lang werden lassen hier, weil ich muss noch einen Ausflug machen und meinen Aperol nachher trinken, Nils.
Du bist noch im Vacation-Mode.
Ich bin noch im Vacation-Modus, genau. Aber wir müssen natürlich nochmal ganz kurz übers Wochenende sprechen. Zell am See steht an und da ist natürlich auch wieder ein illustres Starterfeld aus deutscher Sicht am Start. Genau die Jungs, die du genannt hast, die du wolltest, dass die hochwechseln, die starten da. Ja, ich glaube, das könnte ein ganz interessantes Ding werden in Zell am See mit Mika Not, Nico Mann, Jan Stratmann, so das deutsche Battle. Ich finde auch so ein deutsches Podium, so ein Podium-Sweep wie in St. George nochmal wieder ganz geil am Wochenende. Das ist durchaus was passieren könnte. Allerdings ist es nicht nur, dass die jungen wilden Deutschen am Start sind, sondern auch so Leute wie Martin van Riel und Jelle Gehns habe ich auf der Starterliste gelesen. Also ja, das ist so ein Rennen, Zell am See, wo man denkt, ja, nach Frankfurt und Rot und so jetzt, so eine 70-3 wieder, den nehmen vielleicht nochmal so ein paar mit. Und den haben auch, die haben immer ein gutes Starterfeld dabei gehabt, aber dieses Jahr ist es ein besonders gutes Starterfeld, oder wie siehst du das?
Ja, voll, absolut. Also es ist die einzigen aus deutscher Sicht, die jetzt, was das anbelangt, fehlen, sind Rico und Fred. Ich glaube, die werden sich wahrscheinlich auch ein bisschen ärgern.
Fred stand sogar auf der Liste, hat aber nach London, nach seinem guten Ergebnis dort und weil er da gute Punkte gesammelt hat, wieder Zell am See abgemeldet, weil er sagt, ey, die Saison ist wirklich noch so lang und es sind noch große PTO-Rennen da und ich will halt wirklich Grand Final und hinten raus noch richtig Punkte sammeln und der ist halt richtig heiß, jetzt seine Step-Ups bei der PTO-Serie zu machen, wie er es geplant hat und will da auch bei seinem Plan bleiben und T100 voll in den Fokus stellen. Aber ich bin mir sicher, wenn er jetzt dann das Rennen sieht, ist es so, wie du sagst, das wird ihn schon noch jucken im linken und in der rechten Wade.
Ach voll,
wenn
na klar.
Wenn die Jungs da starten.
Natürlich, das wird für ihn die Hölle sein. Also ich meine, Titelverteidiger, das darf man auch nicht vergessen. Also ich glaube, als Titelverteidiger nicht am Start zu stehen, ist als Profisportler immer die Hölle. So, das ist einfach so, da willst du zeigen, dass du der Babu bist. Und gerade dann auch bei dem Starterfeld. Aber zeigt halt auch, muss man auch sagen, wie professionell Fred an die Sache rangeht. Dass er halt sagt, nee, ich starte da nicht, ich konzentriere mich auf meinen Plan. Also das ist wirklich extrem, extrem smart und wird auf jeden Fall mega spannend sein zu verfolgen. Eben auch, das finde ich ganz gut, Flo nach seinem doofen Sturz in Frankfurt startet auch. Also wird halt einfach spannend sein zu sehen, wie kann er sich jetzt neben diesen deutschen Stratis, Nikos und Mikas beweisen. Auch Max Sperl hat auch schon dieses Jahr richtig, richtig gute Ergebnisse gezeigt. Gerade im Frühjahr ist auch so einer, den man nicht aus den Augen verlieren kann. Tom Hug. Also aus deutscher Sicht ein extrem starkes Starterfeld. Ich glaube, die Chancen auf einen deutschen Sieg sind jetzt nicht so schlecht. Wenn einer von den Jungs zeigt, das, was er kann. Ganz, ganz spannend auch das Rennen bei den Frauen. Denn da, das müssen wir auch nochmal sagen, Caro Pole, letztes Wochenende ganz, ganz, Alter. Ganz souverän 70-3 Europameisterin geworden in Tallinn. Also auch so eine, die wir haben es schon immer gesagt, aber das war jetzt auch echt nochmal für mich auch nochmal ein richtiges Ausrufezeichen, wirklich so ein krasser Start-Zielsieg auch, super Laufzeit auch, ich meine vorne Cat Matthews, das ist auch anerkannterweise eine der besten Halb- und Langdistanzathletinnen der Welt und Caro startet auch wieder, also wenn die nur ansatzweise Back-to-Back da anknüpfen kann, was sie halt gezeigt hat, dann wird es extrem schwer für Dani ihren Vorjahressieg zu behaupten. Es ist bei Dani ja, muss man sagen, auch der Fokus liegt auf Nizza, ganz klar. Das ist jetzt so das letzte wichtige Rennen bei ihr. Also die wird da jetzt nicht 100% angespitzt in Zell am See am Start sein, weil das will sie in Nizza erreichen. Und wenn du dir dann halt anguckst, wer ansonsten noch alles am Start ist, Els Fisser, Ellie Salthorst auch, Lotte Wilms, also da sind schon viele starke Frauen auch am Start. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem Ding, Lisa Nordeen auch, nach dem Ding, was Caro da gezeigt hat, das war wirklich extrem souverän. Riesen Kompliment. Und dann natürlich auch wieder Lena Meissner, also ist auch am Start. Wird auch spannend sein zu sehen, ob sie da anknüpfen kann.
Da bin ich gespannt, weil bei Lena ist es natürlich genauso, die hat jetzt 3 Monate keinen 70-3 mehr gemacht. So der letzte mit Mallorca oder hat nach Mallorca noch Rapperswil gemacht, der auch nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt hat. Jetzt ist es wieder so ein bisschen wie ihr erster Valencia, war auch Caro Pole am Start und die zwei sind ja geschwommen und zusammen Rad gefahren, wo Caro sie dann am Ende noch ein bisschen abgestellt hat. Da bin ich gespannt, wie das Rennen jetzt da für Lena ausgehen wird, weil bei den Rennen, wo sie jetzt selber Tempo machen musste beim Schwimmen und sowas, ist sie nie richtig weggekommen. Wo aber eine Caro Pole jetzt dabei war, die vielleicht noch ein bisschen stärkere Schwimmerin ist und vielleicht noch ein bisschen einen Unterschied machen kann und Lena aber sicherlich an den Füßen, wo du ein bisschen Energiespaß mitschwimmen kann bei ihr. Da bin ich gespannt, wie da die Renndynamik ausgehen wird, ob die zwei oder vielleicht ist da noch 2, 3 Mädels dabei, ob es da schon beim Schwimmen so ein kleines Grüppchen wieder geben kann, die dann zusammenfahren und vor allen Dingen, wie es dann sieht, Zell am See ist ja immer diese Besonderheit, dieser eine lange Anstieg, einmal, ja, wie kannst du den hochpressen und dann vor allen Dingen auch aber diese lange, superschnelle Abfahrt, wer ist da technisch die beste Fahrerin und man sieht es auch selbst bei den Männern, wo man denkt, ah, da sind technisch können so viele so gut fahren, da sieht man immer wieder, dass auch gerade auf dieser Abfahrt in Zell am See der ein oder andere gedroppt wird oder da Löcher aufgehen und einfach Leute wegfahren. Also da bin ich super gespannt. Das ist so ein bisschen, einmal hast du diesen Scharfrichter Berg hoch, so, wer kann da die Watts auf die Straße bringen und produzieren und hochzufahren? Und dann aber auch Männer sowie Frauen, wer fährt halt auch super stark bergab? Weil das ist bei dem Rennen echt wichtig. Und klar, dann noch die Laufentscheidung und es wird diesmal nicht so ein Premium-Race-Day wie in Frankfurt in Rot vom Wetter her, sondern es sieht wetterberichtsmäßig eher nach 30 Grad, vielleicht sogar 30 Grad plus aus. Das heißt, da ist dann auch wieder die Frage, nach so einem harten Radfahren mit so einem krassen Berg, wer hat da auch noch genug Reserven, um einen Hitze-Halbmarathon richtig stark und schnell zu laufen? Also das Starterfeld und die Strecke versprechen viel im Zell am See. Also absolute Empfehlung. Ich habe jetzt noch, ist glaube ich auch ein Pro-Series-Race, ne? Dementsprechend sollte es einen Livestream geben. Genau, das heißt, es gibt einen Livestream auch. Also nehmt euch am Sonntag nichts vor, begebt euch an die Screens und zieht euch Zell am See rein, weil das ist was aus deutscher Sicht und auch, also insgesamt vom Starterfeld, Strecke sowie Athleten, Männer sowie Frauen, was ein sehr, sehr, sehr interessantes Rennen verspricht und unser Zuschauerherz wieder hochschlagen lässt.
Absolut.
Und wer glaubst du macht's?
Naja, ich muss erst einmal sagen,
wir müssen mal wieder eine Prediction machen.
Machen wir, aber was wir noch sagen müssen, ist, dass wer aus meiner Sicht auch fehlt, denn der hat letztes Wochenende auch richtig abgeliefert, Leo Arnold. Der ja auch in Rot echt einen monstergebrauchten Tag hatte. Rappi war er richtig, richtig stark. Jetzt auch wieder richtig stark abgeliefert. Also der ist ganz knapp geschlagen, Zweiter geworden. Auch wieder ein richtig, richtig gutes Rennen. Ist, glaube ich, auch eine Strecke, die ihm liegen würde. Denn auch in Thun hat er ja bei seiner Langdistanzdebüt extrem gut performt. Also schade, dass er nicht das Back-to-Back macht, was eine Caro Pole macht. Also Ladies first, ich glaube tatsächlich aufgrund der Strecke, weil es halt einfach eine schwere Strecke ist, glaube ich tatsächlich bei den Frauen, Lisa Nordin ist nicht zu unterschätzen. Ich glaube, die wird auch richtig, richtig gut sein, weil das halt einfach eine Strecke ist, die ihr vom Radfahrerischen her liegen sollte. Oh, schwer. Machen wir Top 3 oder machen wir nur Sieg?
Lass mal Sieg. Sieg. Komm, nur Sieg.
Okay, dann auch, weil das Herz ein bisschen natürlich verschlägt, glaube ich tatsächlich, dass Lena das machen wird, weil es halt einfach ihre Strecke ist. Ich glaube, dass sie tatsächlich mit Caro zusammen fährt.
Hätte ich auch gesagt.
Ja, kannst du ja auch, ist doch nicht schlimm. Wir müssen ja nichts Gegenteiliges machen. Und bei den Männern...
Wobei spannend wird, bei Lena weiß ich eben nicht, also da wird halt spannend, so eine Caro Pole, wo ich das in Valencia gesehen habe, so die, wie wir haben die beim Radstreckencheck gesehen, die Abfahrten, wie sie die so in Aero und wie die auf der Karre sitzt, runtergeballert ist da, wenn es richtig schnell wurde. Und nach dem Rennen, die Frage ist, wie ist so ein Back-to-Back-Rennen, ne? Das ist immer so, wie verkraftet sie das? Und ich hätte jetzt gesagt, wenn jetzt 2 Wochen oder 3 Wochen dazwischen wären zwischen Tallinn, mit der Form hätte ich jetzt gesagt Caro Pole, aber ich glaube Back-to-Back ist schwierig und ja, mein Herz schlägt da natürlich auch für Lena. Deswegen sage ich auch auf jeden Fall Lena, weil ich glaube auch, wenn Caro ordentlich schwimmt, sie da einfach mitschwimmen kann, berghoch, sie nicht überzieht, aber sie ist da einfach eine starke Radfahrerin berghoch und dann bergab einfach es knallen lässt, dann könnte es gut aussehen.
Und bei den Männern tatsächlich glaube ich wirklich, dass das ein Zweikampf zwischen Nico und Mika wird, weil Mika kommt gerade aus der Höhe, war in Tinius oben. Ich glaube, der wird richtig, richtig fit sein. Der hat auch einfach schon starke Leistung gezeigt dieses Jahr. Ich glaube, das ist eine Strecke, die ihm extrem liegt. Nico, boah, für mich irgendwie so laufstilistisch, was der dieses Jahr gezeigt hat, echt einer der besten Läufer, auch schönsten Läufer, ist aber auch eine Strecke, die ihm extrem liegt.
Schönster Laufstil oder schönster Läufer?
Schönster Laufstil, habe ich gesagt. Schönster
oder beides.
Das kann ich nicht beurteilen. Nee, lassen wir das Thema. Ich glaube, dass Mika das Ding abschießt, weil er aus der Höhe kommt. Das glaube ich tatsächlich. Und weil es auch mal wieder Zeit wird, dass Mika ein großes Rennen gewinnt. Nicht, weil er es nicht gezeigt hat, sondern weil es einfach ist wieder überfällig. So, wenn du dir das, ich habe dann gleich wieder dieses Sprint-Finish von ihm letztes Jahr vor Augen, wo er kurz vor dem Ziel noch abgefangen wurde. Ich glaube, bei den beiden gibt's einen Zweikampf zwischen Nico und Mika und Mika entscheidet das Ding dann für sich.
Ja, wenn man aus der Vergangenheit guckt, ich meine, wenn ich mir jetzt die letzten Rennen anschaue, Zweikampf Nico Mann, da ist auch immer Jan Stratmann nicht weit. Vielleicht machen wir einen Dreikampf daraus. Ich würde einen Dreikampf aus Mika, Nico und Strati sagen. Aber ich glaube, wer das Ding gewinnen wird, ist Keep It Real, Martin van Riel. Der steht ja noch auf der Startliste, ne?
Der steht auf der Startliste. Ich glaube aber, dass der tatsächlich noch ein bisschen zu platt ist vom letzten Wochenende. Der war ja auch in Tallinn am Start. War da auch gut, aber ich glaube, ich weiß nicht, ist er Dritter geworden, glaube ich. Aber ich glaube nicht. Aber gut, das ist doch cool. Dann haben wir.
Ich glaube, der ist unzufrieden mit Olympia. Der ist, ja, wohl, ja, du hast natürlich recht, Olympia war nicht so, wie er wollte und Tallinn auch nicht. Wahrscheinlich, da wollte er auch gewinnen. Kann auch sein, dass er schon San Francisco seinen Peak hatte dieses Jahr und jetzt ein bisschen. Aber ich sag's trotzdem. Ich finde den Typen einfach geil und außerdem kann ich mich nicht gegen einen der Deutschen entscheiden.
War Jelle Gens in San Francisco am Start? Das weiß ich gar nicht. Hab ich gar nicht mitbekommen. Du verwechselst ihn gerade mit Martin van Riel. Der Martin van Riel hat gewonnen.
Ja, das habe ich ja gesagt.
Aber Jelle Gens.
Dass er in San Francisco seinen Peak hatte.
Ja, wir sind aber bei Jelle Gens und nicht bei Martin van Riel.
Nein, Keep It Real.
Ach, Keep It Real,
Martin van Riel.
Ist Martin van Riel am Start? Nee.
Ja, also wenn er jetzt nicht mehr auf der Startliste steht, aber er stand auf der Startliste.
Ach, ich habe jetzt nicht, sorry. Ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, du redest von Jelle Gens.
Nee, Jelle Gens, den würde ich nicht auf 1 setzen. Martin, der Funk ja in Kalifornien schon steht.
Martin van Riel, nee, Martin van Riel steht nicht drauf.
Ah, okay, dann habe ich mich da verklickt. Ja, dann
spricht noch mehr für den Deutschen. Spricht noch mehr für den Deutschen.
Ich habe ihn schon dreimal erwähnt hier im Podcast. Das hättest du mir schon vorher sagen müssen. Ich habe die Liste hier nämlich nicht offen.
Ich dachte, du hast Jelle Gens gemeint.
Am Anfang geguckt.
Alles klar.
Jetzt habe ich mich in die Nesseln gesetzt.
Nicht schlimm.
Ei, ei, ei,
gut,
ei, ei,
aber sind wir...
Dann sage ich Strati.
Okay, Das wird spannend. Der Mann mit der Nummer 1.
Weil Strati hat das Rennen auch schon gewonnen. Der war letztes Jahr Zweiter hinter Funk, wo er aber auch noch platt war von den ganzen Rennen vorher. Und ich meine, Jan, das ist jetzt das erste Rennen nach Rot wieder. Der kommt mit einem guten Mut. So, Rot war ein geiles Rennen. Und jetzt, ich glaube, Strati verhaftet das Ding. Im Zweikampf so mit Mika und Nico. Der revanchiert sich für Mallorca, für das Absprinten. Jetzt bleibt Strati dran an Nico bis zur Finishline und dann gibt es den Kick wie in Valencia und dann schießt er das Ding ab.
15 Sekunden, nachdem Mika schon im Ziel war.
So, und hiermit enden wir diese Episode.
Gutes Ding, hat Spaß gemacht.
Gut, Niki, ja, voll. Nächstes Mal gucke ich mir auch wieder die Startliste, habe ich nächstes Mal auch wieder vorliegen, weil ich dann nicht im Auto auf dem Campingplatz sitze. Da bin ich wieder zu Hause am Schreibtisch, Nils. Aber jetzt muss ich wirklich zusehen, dass ich schnell zum Aperol komme.
Unbedingt, deine beiden Frauen rufen. Und du weißt ja, wir machen es wie bei der, wie Frodo bei Olympia, wo er von Champagner geredet hat, du redest von Aperol. Und der Kommentator meinte, es ist ja noch nicht 11, aber irgendwo auf dem Planeten ist es 11. Insofern kannst du dir auch schon dein Aperolchen schon gönnen.
Sehr gut.
Gut, schönes also machen Wochenende. Wir das und euch viel Spaß beim Training oder beim Ironman, genau. 70 Dreizell am See gucken.
Darüber reden wir nächste Woche. Wer von uns beiden, welches Orakel recht behalten hat oder ob wir komplett falsch orakelt haben. Ich hab kein gutes Gefühl. Ich habe ja schon die Starterliste falsch orakelt. Also.
Nicky Boy hat
mal ab, das ist ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen war.
Nicky Boy hat vom Feeling her kein gutes Gefühl. Insofern ab ins Wochenende. Ja. Deckel drauf. Wir hören uns nächste Woche.
Tschüss, bis nächste Woche.